Leute, es ist Herbst, Anfang September, der Pumpkin Spice Latte wird defrosted. Was sind eure Top-Herbst-Produktionen, die ihr jeden Herbst schaut, um euch in Stimmung zu bringen? Dead Poets Society, Gilmore Girls, was wird bei euch gerade in die DVD-Luke geschoben?
Das ist so eine schöne Begriff.
Danke.
Oh, ich find's toll. Also ich habe sehr viele. Es gibt ja auch so zwei verschiedene Lager. Es gibt so dieses cozy Lager, was natürlich dann so ein bisschen in die Stimmung kommen möchte. Und dann gibt es das spooky, creepy Lager. Und ich würde sagen, ich befinde mich so in beiden Lagern. Und ich glaube, genau, wenn es so auf Halloween zugeht, dann will ich mir dann noch schon irgendwie mehr Horrorfilme geben. Aber aktuell versuche ich so ein bisschen so in die Mut zu kommen. Ich habe jetzt Gilmore Girls angefangen. Ich bin sehr hyped darauf, aber ich freue mich auch wahnsinnig, Over the Garden Wall wieder zu gucken. Weil ich finde, das ist so die Schnittstelle von diesem Coziness in die Spooky-Richtung reinzugehen. Deswegen wird das wahrscheinlich so Anfang Oktober geschaut.
Ach, toll.
Ja. Ich gehöre zum dritten Lager. Ich bin nicht so ein Herbstfreak.
Boah.
Ich zelebriere das nicht so.
Den Sommer da.
Das habt ihr mir so ein bisschen beigebracht. Ich habe letztes Jahr Remember the Titans geschaut. Das war mein Herbstfilm. Und das war's dann auch.
Weil da sehr viele Blätter rumfliegen?
Am Anfang ist es sehr herbstlich, ja.
Okay.
Das ist gut, ja. Das ist gut, ja.
Aber du bist eher so für die Sommerpropaganda zu haben.
Ich bin für die Sommerpropaganda zu haben. Und da will ich auch direkt schon mal einhaken. Ich habe nämlich was mitgebracht. Ich will ein bisschen Werbung hier machen.
Mhm.
Bevor unser Funkabgeordneter irgendwie einen Herzanfall bekommt. Es ist Werbung für eine ZDF-Serie, die ich jetzt gesehen habe. Und die spielt im Sommer.
Mhm.
Und zwar ist letzte Woche die Serie Chabos rausgekommen. Ich lese mal kurz den Text vor, der da stand auf der Seite. Peppy ist 36, gescheiterter Millennial und vom Klassentreffen ausgeladen. Und er will dann halt innerhalb der Serie rausfinden, warum er ausgeladen wurde. Mhm. Und das hat auch so seine Gründe. Und die Serie erforscht das halt mit fortschreitenden Folgen. Und genau, es gibt noch halt zwei Zeitebenen. Einmal Peppy 36, der zurück nach Duisburg geht und da halt noch mal alle alten Freunde besucht und rausfinden will, warum er nicht zum Klassentreffen eingeladen wurde. Und dann springt es halt noch zurück ins Jahr 2006, hier in den Sommer der WM, der WM-Sommer.
Oh, der letzte gute Sommer.
Genau.
Der uns vorgespielt wurde.
Genau. Und dieser junge Peppy, der schaut mit seinen Freunden ein runtergeladenes Saw 2 und bekommt dann eine fette Anzeige. Und
nein, das ist ja so ein Canon-Event im Leben eines jeden jungen Mannes.
Und ich muss sagen, diese Serie, also wir können oft das mal so anfragen, so hey, könnt ihr vielleicht über unsere Serie berichten, vom WDR oder vom BR und alles Mögliche. Und bei Chabos war das gar nicht der Fall. Ich hab da einfach nur durch Zufall den Titel gesehen, gesagt, oh, das sieht interessant aus, habe mir den Trailer angeguckt, hat mich direkt gecatcht, weil von Gangster will, tu mir den Gefallen und bleib Gangster kam, mit der Look dieser Serie ist großartig. Das hat so ein richtig schön sommerliches Feeling und so einen sehr körnigen Look. Und diese Serie hat mein Herz im Sturm erobert. Und es wurde, glaube ich, noch nie was vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk produziert, was so sehr auf mich zugeschnitten war. Und das wollte ich euch heute mal mitbringen. Weil diese Serie hat sich wirklich angefühlt, wie das damals war. Beziehungsweise wie man so denkt, wie es damals war. Und wenn ihr wissen wollt, wie mein Leben war, dann guckt euch gerne mal Chabos an.
Weil Jonas wurde auch vom Klassentreffen ausgeladen.
Nee, das nicht mehr. Also irgendwie gab es kein Klassentreffen mehr. Nach Corona war das ein bisschen.
Das haben sie dir gesagt.
Nee, da, wo wir uns immer getroffen haben, das ist quasi das Triangel. Das gibt's nicht mehr. Das wurde geschlossen.
Aha.
Da haben wir uns halt immer zu den Klassentreffen getroffen und dann kam noch Corona und
das ist so melancholisch.
Ja, das ist
die Orte unserer Kindheit, sie schließen alle.
Das ist auch so ein Grund, warum mich die Serie gekriegt hat.
Ich finde es so lustig, weil ich habe gerade Chabos gegoogelt und dann kam einfach so Hühner.
Hallo.
Naja.
Ja, also genau, das Ganze basiert auch auf einer britischen Serie, die heißt Ladhood. Und die Serie bricht auch immer wieder die vierte Wand. Also der ältere Peppo, der redet auch immer mit einem. Das fängt auch direkt so an. In der Serie mit, hier, das ZDF will sich verjüngen, Durchschnittsalter ist 65 und jetzt kommt hier so eine Serie und die soll für Millennials sein. Genau, der Cast, den fand ich auch großartig, der junge Peppo. Der Schauspieler heißt Nico Marischka und ich finde, der sieht aus 100% wie die jüngere Version von Leonardo DiCaprio, also wie er in Jung.
Aha.
Und der Rechte?
Genau, ganz rechts.
Okay, mhm. Ja,
ich sehe also, ich.
Ja, also auf dem Bild jetzt nicht so ganz. Oder auch schon, aber wenn man dann in der Serie das sieht, das ist aber echt krass.
Ich muss es sagen, ich finde dieses Cover von der Serie wirkt wie so ein Schulbuch, was man früher so gelesen hat. Ich finde, das ist, ich liebe die Vibes
ja, auch. Ich finde auch, der Style ist richtig cool. Also es ja. ist so sehr auf so Nostalgie und 90er-Anfang.
Auf jeden Fall. Getrennt, ne? Also da gibt es so viele Sachen, an die ich mich genauso zurückerinnere. Und die beiden Leute, die das gemacht haben, und ich muss mal kurz den Namen gucken, Mickey Patch und Arkady Kite oder Kate, ich habe auch geguckt, die sind auch so Jahrgang 90, 91. Die haben das geschrieben und Regie geführt. Und ich glaube, das war auch die richtige Wahl. Das fühlt sich jetzt nicht so aufgedrückt an. Mhm. Da gibt es halt so viele, also Memes aus der Zeit, die, als es noch nicht Memes gab, sowas wie Krupp-Teckern oder Asitoni. Es wird auch alles erklärt für Leute, die jetzt nicht dabei waren. Okay. Und für Leute, die es miterlebt haben, ist es halt so schön nostalgisch. Und ich finde, das hat die Realität von damals so gut abgebildet, von der Musik, von den Frisuren und von der Kleidung. Das ist alles schrecklich. Ihr müsst euch das angucken, allein nur für die Kleidung. Das ist so krass schlimm. Das
klingt cool.
Voll, vor allem, weil die 2000er jetzt ja auch eh wieder so ein Revival
ja, genau,
erleben.
Genau, genau.
Und deswegen, ey, ich hab wahnsinnig Bock. Ich finde, das klingt sehr, sehr cool. Auch diese simple Prämisse, dass er so einfach ausgeladen wurde vom Klassentreffen.
Und das ja, genau, genau. Und
sehr relatable.
Das,
oder Jonas? Spaß.
Bitte ladet mich ein. Bitte verzeiht mir. Ja, ich hab damals auch Saw 2 geguckt und ich sag mal so, ich glaube, das war
semi-legal.
Es war semi-legal.
Okay.
Ja, und darüber wird auch ganz viel gesprochen. Es wird auch am Anfang gesagt, dass also schwul wird zum Beispiel als Schimpfwort noch benutzt, aber es wird auch von Anfang an klar gemacht, die wollen halt die 2000er so abbilden, wie sie waren, quasi mit so einem Disclaimer. Und mich hat das Ganze auch so vibe-mäßig an Sonne und Beton erinnert. Auch vom Look her. Wenn ihr den mochtet, dann würdet ihr auf jeden Fall Chabos auch mögen. Und ich fand es auch so abseits von der Nostalgie eine sehr berührende Geschichte. So dieses Lost-Sein und in die alte Heimat zurückfahren und nochmal eine Freundin zu treffen und so dieses Gefühl zu bekommen, wenn man nach Hause geht. Das beschreibt die Serie schon ziemlich gut. Und auch dieses, was wäre passiert, wenn ich damals da geblieben wäre, wäre dann mein Leben komplett anders verlaufen. Mhm. Und so diese verzerrte Wahrnehmung, die man manchmal hat, so, dass man früher gedacht hat, hey, ich bin noch cool oder gut oder sowas. Und im Nachhinein denkt man, boah, warst du früher ein kleiner Spacken? Sowas, genau.
Aber man merkt voll, wie viel die Serie mit dir gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Deshalb wollte ich das unbedingt hier mitnehmen, weil diese Serie, das ist jetzt schon eine der besten Serien dieses Jahr für mich.
Krass.
Okay. Die hat mich wirklich gekriegt. Auch wenn ich sagen muss, ich bin da ja super biased, weil ich selber in der Zeit aufgewachsen bin. Mhm. Aber auch so diese kleinen Details sind richtig cool. Ich habe das mit meiner Freundin geguckt und dann ging's dran, okay, die machen jetzt eine LAN-Party und ich sag zu ihr, boah, ich sag dir, als nächstes kommt, dass die Probleme haben werden, die Rechner zu connecten, dass das funktioniert. Und zack, 5 Sekunden später wurde das dann auch erzählt, dass es erstmal so ein Struggle war, so eine Stunde lang die Rechner überhaupt zu verbinden, dass man überhaupt anfangen kann.
Mein Bruder hat auch früher immer LAN-Partys gemacht. Das war auch immer so ein Ding. Und dann gab es bei uns im Keller irgendwie diesen LAN-Party-Raum. Meine Mutter war immer richtig abgefuckt. Seine ganzen Freunde und
Internet. Mit jeder Stufe, die man runtergegangen ist, ist es so Dschungelatmosphäre geworden.
Bisschen. Also der Geruch, den hat man bis oben mitbekommen. Nein, Spaß.
Ja, also ich muss auch sagen, ich wollte noch ein, zwei Sachen sagen. Genau, beim Cast, bei mir ist so ein kleines Tränchen gekommen, Khatar. Spielt auch mit. Oh. Ist, glaube ich, eine seiner allerletzten Rollen jetzt gewesen. Anke Engelke spielt die Mutter von Peppi. Richtig, richtig toll in der Rolle. Auch mal so zwischendurch wieder was Ernstes. Ich finde, das kann die auch super. Und es gibt noch ein paar weitere Cameo-Auftritte, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat.
Krass. Felix Lobrecht.
Jeanette Biedermann spielt mit.
Ich hoffe, Peter Fox passt sehr in die Zeit.
Ja.
Ich hoffe, dass Panini-Bilder auch eine Rolle spielen. Das verbinde ich sehr mit dem Jahr 2006.
Nee, tatsächlich. Ich glaube
das nicht. Das eine, was du jetzt gefordert hast.
Michael Ballack.
Es gibt auch so eine Szene, die ist so bezeichnend. Dann, die gucken halt dann die WM-Spiele auch zusammen. Und dann plötzlich kommt das, steht auf, wenn ihr Deutsche seid.
Oh, Schivers.
Ja, genau, aber das war halt so. Das finde ich ganz cool. Aber genau, ich fand es einfach, dass diese Serie mit so viel Energie erzählt. Der Cast ist so toll und erzählt eine berührende Geschichte. Und ich finde, ja, wie gesagt, ist eine der besten Serien, die ich jetzt dieses Jahr gesehen habe und hat mein Herz berührt. Und ich wollte das euch mitbringen oder euch auch ans Herz legen.
Ich bin jetzt angefixt.
Ich auch.
Sind auch nur 6 oder 8 Folgen mit jeweils so 30 bis 40 Minuten.
Also snackable.
Sehr überzeugend.
Finden wir sehr gut. Aber jetzt hast du ja hier mit kurz zu viel Sommerpropaganda gemacht. Deswegen möchte ich einmal noch kurz Xenia fragen, was du eigentlich für einen Herbst guckst.
Oha, boah, jetzt hier nimmst du das wieder zurück, unsere.
Du schaust Chabos.
Herbst, ja genau, Chabos werde ich gucken. Vielleicht nächsten Sommer, weil ich will jetzt schon einen Herbst
gucken. Ja, same. Ich glaube, Sommer ist jetzt, kann ich nicht machen. Ja.
Ich habe jetzt Practical Magic für mich entdeckt. Den habe ich letztes Jahr das erste Mal gesehen und ich liebe einfach die Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
Practical Magic?
Genau, mit Nicole Kidman und Sandra Bullock.
Ja. Von wann ist der?
Aus den 90ern, glaube ich.
Ja, und das soll sogar auch ein zweiter Teil von kommen.
Ja, habe ich jetzt auch gehört. Und da geht es um so eine Hexenfamilie. Ah. Und das ist so sehr Buffy, der Vampire Slayer coded. Finde ich sehr cool. Und ansonsten habe ich jetzt auch nochmal vor, Dead Poets Society zu gucken. Und natürlich auch Gilmore Girls. Aber da bin ich auch seit einem Jahr einfach in dem Rewatch drin. Und ich bin jetzt in Staffel 5. Passend zur Herbstzeit ist jetzt auch Ida in der Serie Herbst. Da ist ja jede Staffel einmal, werden da alle, Seasons durchgenudelt. Mhm.
Ich fand's auch schön, wer Lenny auf Letterboxd folgt, der hat gesehen, dass er zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, gestern, hast du 5 Filme aus dem Conjuring-Universum geschaut und dann noch eine Folge Gilmore Girls hinterher. Zwei Folgen Gilmore Girls hinterher.
Es war ein harter Tag.
Und deswegen gibt's alle auf Letterboxd, die Gilmore Girls folgen?
Nein, einfach so.
Ich habe das bei ihm in der Story gesehen.
Ah, deswegen.
Ich habe dann 1 und 1 zusammengezählt.
Ich wollte gerade sagen, das wäre ja unfassbar.
Jonas hat einfach Mathe gemacht. nee, aber ich brauchte, so als kleiner Spoiler, ich brauchte noch was Schönes, nachdem ich Conjuring sehr viel intensiv geguckt habe.
Auch schön wird dieser Podcast heute, deswegen bleibt dran.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
In diesem Podcast geht es um unsere Lieblingsbuchverfilmungen. Das habt ihr wahrscheinlich schon am Titel erkannt. Denn zum Start von 22 Bahnen werden wir klären, was unsere Lieblingsfilme sind, die auf Büchern basieren. Außerdem gibt es eine neue News an der Disney-Front, die mich sehr begeistert hat. Und natürlich auch noch die Starts der Woche, darunter ein eventuelles Michael Phelps-Biopic, eine Dämonen-Sitcom, eine irrelevante Serie und eine Doku-Empfehlung zum Schluss. Bevor wir aber loslegen mit unseren Buchadaptionen, ich habe eine Memo mitgebracht von dem lieben Till.
Hallo, wir kommen gerade aus der Vorstellung mit euch, Ratatouille. Und wir haben gar nicht gecheckt, dass man Fragen stellen konnte vorher. Deswegen hier jetzt nochmal die Frage, was ist eure Meinung dazu zu einem Realfilm? Braucht's den? Und wenn ja, wer spielt die Ratte? Ja, das ist die Frage. Ansonsten war eine wundervolle Veranstaltung und gerne mehr davon. Bis denn!
Ja, wir haben ja mit dem Filmforum zusammen vor 2 Wochen zusammen ein Event gemacht, wo wir Ratatouille gezeigt haben und danach noch ein bisschen drüber gequatscht haben. Ich glaube, wie fandet ihr das? Ich fand's mega toll und ich will das auch auf jeden Fall nochmal machen.
Ja, dito. Ich fand es richtig krass irgendwie, weil so viele Menschen da waren, die uns zuhören jede Woche und irgendwie war das so richtig wholesome. Ich habe mich so sehr umarmt gefühlt von allen dann, also nicht wörtlich, sondern dann so in meinem Kopf. ich habe jetzt nicht ohne zu fragen Leute angefasst, keine Sorge. Genau. Und ich reite mich immer weiter. Ich war so, jetzt muss ich irgendwie den Bogen zu Ratatouille schaffen und es war toll, auch nochmal Ratatouille zu sehen. Ja. Lenny, wie hast du dich gefühlt?
Ich habe mich auch umarmt gefühlt. jetzt habe ich mich auch rein. Ich weiß es auch nicht.
Du hättest auch einfach über was anderes reden.
Ja, aber es war einfach eine umarmende Stimmung da. Es war sehr süß. Und auch danke, Till, für die Frage. Ich finde, es braucht keine Realverfilmung. Ich fände das ultra weird, muss ich sagen.
Aber auch wieder ein bisschen ikonisch, oder?
Das stimmt. Ja. Also, Josh O'Connor als
habe ich als auch aufgeschrieben. Muss es halt sein. Josh O'Connor, es gibt nur eine Antwort. Er sieht einfach aus wie eine Ratte.
Richtig.
Dieser Mann. Ich finde, er könnte auch gut Linguini spielen.
Mhm. Er könnte einfach alle Rollen spielen.
Das wäre so toll. Ratatouille einfach nur mit Josh O'Connor. Aber er ist ja so riesiger Ratatouille-Fan. Wirklich. Er hat so 1000 Interviews, wo er so die Möglichkeit so ergreift, um über Ratatouille sprechen zu können. Und er hat auch so einen kleinen Ratatouille.
Also ach krass, das sieht ja wirklich so aus.
Ja.
Ich finde auch, das fände ich ganz, ganz toll. Wenn er einfach so Linguini und Remy spielt.
Ja.
Aber dann in so einem kleinen Rattenkostüm.
Ja, ich finde es cooler, wenn die es so machen wie bei Cats. Das ist einfach so ultra weird.
Oh.
So
CGI-Ratte.
Das sähe richtig schlimm aus.
Und dann will er mit Helen Mirren.
Oh, und Taylor Swift hat auch noch eine kleine Taylor Swift
natürlich.
Ja, also ich könnte es mir höchstens noch vorstellen, dass sie es halt wie so bei Lilo und Stitch machen, dass sie dann, also dass der gesamte Film dann real ist und dann so ein animierter Remi drin ist, auch wenn ich das nicht möchte.
Ja,
ja, das finde ich so krass unnötig. Einen zweiten Teil wäre auch dann den Erfolg melken von dem Film, der ja auch so alt ist schon. Ich finde das komisch, willkürlich, jetzt noch mal einen zweiten Teil zu inszenieren oder einen Realfilm.
Ja, es wäre irgendwie schade, weil irgendwie alles, was Pixar jetzt neu versucht, so wie Elio, Elio war von Pixar, ne? Das ist ja auch nicht so gut angekommen, also nicht, nicht so.
Ist
nicht
gut
so
angekommen, aber eben nicht so erfolgreich gewesen, genau. Leider.
Und dann kommen halt die ganze Zeit nur die Sequels raus zu den ganzen Pixar-Filmen und dann vielleicht noch ein Realfilm. Das wäre ja so das Nächste, dass man das nochmal alles komplett von vorne bis hinten durchexerziert. Das wäre ein bisschen schade.
Fände ich auch.
Deshalb no von mir.
Ja, von mir auch.
Same.
Außer eben Josh O'Connor spielt alle Rollen. Dann könnte ich mir das noch als YouTube-Langfilm vorstellen.
Same.
Als kleiner Gag. Zu den Red Nose Day oder das
stimmt.
So.
Ja. Oh, und es gibt ja, es gibt ja eine Realverfilmung von Ratatouille. Es gibt ja, gab ja das TikTok-Musical.
Stimmt.
Das sehr, sehr toll ist.
Remy the Ratatouille.
Ja.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein Klassiker.
Oder
ist da eigentlich eine Verfilmung von? Weil ich glaube, da gibt es doch nur diese TikTok.
Genau, aber da gab es das wurde dann ja als so ein echtes Musical während Corona halt so zusammengeschnitten.
Stimmt.
Und das kann man auch auf YouTube schauen.
Wie das Bridgerton-Musical. Das war so eine Zeit, wo es immer Musicals gab, die Leute auf TikTok dann erstellt haben über Produktionen.
Ah, okay. Also
hast du wahrscheinlich komplett auf TikTok.
Ja, ja, und die wurden dann meistens halt auch so dann immer so als Filme so zusammengeschnitten und so auf Streaming-Seiten so hochgeladen, weil die ganzen Leute, die im Theater gearbeitet haben, ja nichts machen konnten.
Mhm. Aber die Songs sind echt gut.
Ja,
okay. Von dem Remy-Musical.
Ja.
Google mal.
Ja. Google mal.
Everyone can cook. Da gibt es einen Song zu. Der ist toll.
Die Millennials können googeln und die Gen Z kann auf TikTok suchen. Was nicht auf TikTok zu finden ist, sind unsere Fire-Buch-Adaptionen, die wir mitgebracht haben. Jeder von uns sollte ja so seine Lieblingsadaption aufschreiben, aber ich dachte, wir können doch erstmal ein bisschen drüber quatschen, was für uns eine gute Buchadaption ausmacht, weil das ist so eine interessante Frage, weil das ist ja nicht direkt ein guter Film, sondern eine gute Adaption und das ist nochmal ein Unterschied.
Ja, ich fand auch, du hast einige Fragen aufgeschrieben und ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß, einen Podcast vorzubereiten.
Same.
Oh, wie schön.
Genau. Wir machen das ja auch so ein bisschen anlässlich dazu, dass 22 Bahn jetzt erscheint. Darüber quatschen wir nachher auch noch ein bisschen. Aber ja, genau, was macht eine gute Buchverfilmung aus?
Das ist eine große Frage. Ich habe keine Ahnung.
Ja, sehr gut. Also ich würde prinzipiell sagen, das ist auch sehr individuell abhängig. Also es gibt ja, ich meine, das werden wir wahrscheinlich gleich bei unseren eigenen Beispielen auch so erfahren, dass es sich da wirklich so ganz doll unterscheiden kann, ob man sich sehr an die Vorlage hält, ob man noch Sachen hinzudichtet, weil das kann natürlich auch toll sein und das kann das Ganze nochmal so erweitern und noch eine neue Ebene hinzufügen, aber es kann das auch komplett zerstören. Also ich finde, es ist wirklich sau individuell.
Mhm.
Ich finde, es gibt da immer diesen Satz, den man sagt, der sehr vage klingt. So, eine gute Buchverfilmung trägt den Kern des Buches in sich. Aber das, wenn man dann mal so genauer guckt, ist das ja oft, dass halt bestimmte Charaktere übernommen werden oder bestimmte Szenen, bestimmte Dialoge. Und ich habe mal ein sehr schönes Essay gesehen über Der Herr der Ringe, was meiner Meinung nach auch eine sehr gute Buchadaption ist, dass diese Filme gespickt sind voll mit Zitaten aus der Herr der Ringe Trilogie. Und das muss dann auch nicht immer die Figur sein, die das sagt im Buch oder genau, sondern das kann dann auch einfach eine andere Figur sagen. Aber so die Seele des Buches findet dann quasi ihren Weg in die Filme rein. Und
das habe ich auch gesehen, das Essay.
Ja, das Essay.
Weil ich habe das auch mir aufgeschrieben, als so dieses, dass man dann diese Atmosphäre übertragen kann. Und das muss dann nicht im Buch eins zu eins dieselbe Figur sein, die das sagt,
genau,
sondern Aragorn sagt dann was irgendwie Galadriel im Buch gesagt hat. Aber man hat dann das Zitat mit drin. Voll der gute Punkt. Ich habe auch generell mir so ein paar so. Das muss dann nicht alles so Boxen sein, die man sozusagen abhackt, aber Dinge, die dann eine gute Buchverfilmung für mich ausmachen können, ist dann auch zum Beispiel getreu der Buchvorlage zu sein, aber dann auch sich so dem Mediumfilm anzupassen. Also das finde ich auch total wichtig, weil es bringt nichts, eins zu eins das Buch zu verfilmen und dann sich nicht diese Voraussetzungen, die neuen Voraussetzungen, die geschaffen wurden, weil man einfach zum Beispiel visuell viel, viel mehr inszenieren kann und auch mehr Stimmung erzeugen kann, zum Beispiel auch durch so Filmmusik, das dann nicht zu nutzen oder zum Beispiel auch die Dramaturgie so richtig rigide auf den Film zu übertragen.
Ja.
Weil zum Beispiel eine nicht so gute Buchverfilmung für mich ist so The Ballad of Songbirds and Snakes, obwohl ich den Film ganz gut fand. Aber ich fand, dass da so der Fehler gemacht wurde von der Dramaturgie, den Film auch in so Kapitel zu unterteilen. Und das hat sich dann sehr langatmig angefühlt. Und deswegen finde ich, es ist wichtig, so kreative Wege zu finden, wie man die Highlights des Buches auf Filmform übertragen kann. Und dann zum Beispiel auch sowas wie so Stream of Consciousness oder so innere Monologe, die ja im Buch viel, viel einfacher sind, rüberzubringen, auch im Film anders umzusetzen, nicht nur durch ein Voice-Over. Das finde ich manchmal ein bisschen billig.
Ja. Dafür werden ja dann oft irgendwie zusätzliche Figuren dazu geschrieben, mit denen die Figur sich dann unterhalten kann. Aber das kann halt auch schief gehen.
Eben, ja. Deswegen, das finde ich voll wichtig. Genau, und einfach generell gute Entscheidungen zu treffen, wann es gut ist, abzuweichen und wann es gut ist, Sachen mit zu übertragen, um die Fans der Bücher auch nicht zu verlieren. Also das, was du auch jetzt gesagt hast mit der Atmosphäre, also dieses Herz des Buches, das muss ja irgendwie auch im Film drin stecken. Ja. Sonst fühlt es sich einfach an wie etwas ganz anderes.
Ja, und ich finde auch das, was du gesagt hast, Lenny, dass man auch was Neues hinzufügen kann. Das finde ich auch immer super. Also, dass du nicht quasi unbedingt so diese 1:1-Verfilmung hast, sondern vielleicht auch eine neue Figur, ein neuer Dialog, ein neuer Handlungsstrang, das kann das Ganze ja bereichern.
Das stimmt, oder ein anderes Ende, was ja auch sehr kontrovers sein kann.
Also, was ich zum Beispiel fand, was ich eine krasse Umsetzung fand, gerade weil es die Welt so viel größer macht, als sie eigentlich war, ist zum Beispiel The Handmaid's Tale. Mhm. Ich finde, das hat zwischendurch auch mal Durchhänger in verschiedenen Staffeln und Folgen. Aber wenn man das Buch liest und dann die Serie schaut, diese Serie erzählt so viel mehr als die Bücher und ich finde, das hat so viel Tolles, Neues auch dieser ganzen Welt hinzugefügt, dass es so was Neues, Großes, Schönes entsteht.
Bin ich ganz bei dir. Ich finde auch, das Krasse ist auch die visuelle Umsetzung von dann so Welten. Also das ist ja so eine heftige Aufgabe, die auch so nach hinten losgehen kann. Und ich finde, mir fallen dann auch immer nur so Positivbeispiele ein, wie bei Herr der Ringe oder Harry Potter. Gerade im Fantasy-Bereich ist das ja, also es ist ja mitunter so ein fucking Magnum Opus, wenn du so das liest, was Tolkien da sich erdacht hat. Und dann hast du die Aufgabe, so Mittelerde zum Leben zu erwecken und dann Set- und Produktionsdesign auf diese Worte anzupassen. Also ich finde, da gibt es ja so viele Tücken. Und allein, dass das so mehrere Beispiele schon geklappt hat bei den extrem beliebten Buchreihen, das ist irgendwie voll unfassbar. Auch bei Harry Potter zum Beispiel.
Mhm. Ich finde auch irgendwie so die Hürde, sowas umzusetzen, finde ich, ist so viel größer, als sich was Eigenes auszudenken, weil man irgendwie damit keine Fans oder so enttäuschen würde. Aber ich finde wirklich so, du musst den Fans gerecht werden, du musst dem Schöpfer des Werkes irgendwie gerecht werden. Und ich glaube, da steckt so viel mehr hinter, irgendwie sowas, was schon existiert, nur in Form von Worten, das so visuell einzufangen. Ich glaube, das ist so, wie du schon sagst, echt so eine riesige Aufgabe.
Wenn man noch in diese ganze Organisation reingeht, dann hast du teilweise bei sowas wie Rings of Power hast du noch die Tolkien Estate, die auch mitentscheidet. Dann hast du aber noch teilweise Produzenten oder Studiochefs, die auch noch mitreden wollen. Und ich glaube, bei einem eigenen Film ist man zumindest ein bisschen freier, was sowas angeht, weil du ja nicht eine IP kaufst, die dann, wie im Fall von Rings of Power, allein nur die Filmrechte für diese 5 Staffeln 250 Millionen US-Dollar kosten.
Eben. Und auch gerade bei Rings of Power, da gab es ja, also so dekadenlang haben Fans sich überlegt, wie Khazad-dûm zum Beispiel in seiner Hochzeit aussieht.
Mhm.
Und dann so lange darauf zu warten, dann hast du natürlich krasse Erwartungen. Und irgendwie, es gab ja Videos, und ich meine, wir gehören ja auch dazu, wo man dann teilweise so einzelne Deko-Elemente so analysiert hat und gesagt hat, oh ja, also das, die Farbgebung passt natürlich sehr zu den Elben. Also das ist ja halt so unfassbar. Stell dir mal vor, deine Arbeit wird so im kleinsten Detail besprochen von Fans.
Ja.
Ja.
Ich habe es immer versucht, sehr positiv zu halten mit Jonas Makule Gegenstände aus Rings of Power.
Genau, zum Beispiel. Ja. Und wir waren ja auch, ich finde, man merkt zum Beispiel bei Rings of Power, da wo dann das Drehbuch ein bisschen schwierig ist, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, zum Beispiel beim Produktionsdesign. Selbst wenn dann ein paar Establishing-Shots zu CGI-lastig waren.
Ja.
Ich finde, man merkt schon, da hat man sich Gedanken gemacht, dass man in den Kostümen zum Beispiel dann auch diesen Charakter von den einzelnen Völkern widerspiegelt.
Das stimmt. Ja, wir haben auch gerade schon sehr viel über Vor- und Nachteile gesprochen, die jetzt Film im Vergleich zu Büchern hat. Aber gerade auch, was so Fantasy-Welten angeht, vor allem, wenn man die Bücher jetzt zuerst gelesen hat, Ich finde es immer super schwierig, wenn es also sowas zu machen, und wenn es dann geschafft wird, ist es umso krasser, weil wenn du halt erst die Bücher liest und in deiner Fantasie schon alles so zusammenspinnst, wie das jetzt aussehen könnte, und das dann auf die Realität trifft, dann ist es ja oft auch so, ja, so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, und das kann dann auch so an Details dann scheitern, dass dann, keine Ahnung, dir passt der Hauptdarsteller nicht vom Aussehen, und dann macht das für dich auch so ein bisschen kaputt. Also das kann auf jeden Fall so ein Risiko sein, wenn man ein Buch umsetzt.
Stimmt. Ja, ich finde auch generell so, dass ja auf der anderen Seite Bücher auch komplizierter sein können manchmal, weil man einfach durch so die Erzählweise und eben auch so das Innenleben einer Figur viel mehr Möglichkeiten hat als jetzt im Film, weil wenn man so einen dialoglastigen Film hat, das ist ja, kann einem ja auch als Kritik dann angekreidet werden, ja. Zum Beispiel Show Don't Tell, aber ein Film kann ja auch durch so Schauwerte und Action, also man kann ja aus einer kleinen Szene aus einem Buch eine krasse Action-Szene machen in einem Film, wenn man will, oder man kann auch aus einem kleinen Buch 3 arschlange Filme machen wie bei der Hobbit. Ja, deswegen hattet ihr das denn mal, dass ihr gezwungen wurdet von euren Eltern, erst das Buch zu lesen und dann durftet ihr den Film sehen?
Das war tatsächlich so bei Herr der Ringe.
Bei der Herr der Ringe,
ja,
krass.
Ja, aber ganz ehrlich, so schlimm war es dann auch nicht.
Ja, heftig.
Bei euch?
Bei mir war das halt bei Harry Potter so, also dass ich dann irgendwie den ersten Film gesehen habe und dann meinte meine Mutter danach, ja, dann liest doch erstmal die Bücher und dann können wir gucken, ob du die gruseligen Momente gut abkannst. Weil ich war erst 8 und deswegen war sie halt so, vielleicht ist der Basilisk zu gruselig. Mhm. Und dann konnte ich dann ich finde Bücher auch nicht so gruselig teilweise wie Filme.
Ja.
Deswegen hat das ganz gut geklappt.
Wurdest du gezwungen?
Nee, tatsächlich nicht, weil ich so sehr viel gelesen habe, wovon es halt dann einfach keine Adaption oder so gab. Und wenn es dann halt
das Handbuch für die Küchenmaschine.
Richtig, exakt so. Wie der Airfryer benutzt wird. So. Wurde leider noch nicht
verfilmt. Gab's damals schon Airfryer?
Ja, nee, ich glaube nicht. Aber deswegen hatte ich das nie. Und wenn ich dann halt eben sowas dann geguckt habe, dann war es irgendwie meinen Eltern auch irgendwie dann da so egal, weil ich das dann immer auch so sehr für mich alleine geguckt habe. Ja, deswegen kann ich. Habt ihr das denn häufig noch, dass ihr zuerst dann wirklich die Bücher lesen wollt? Weil ich muss ehrlich sagen, für mich, ich habe es eigentlich fast ausschließlich, dass ich zuerst den Film gucke und dann irgendwie danach das Buch hinterher schiebe. Irgendwie, ich weiß nicht, wieso es ist, aber es ergibt sich irgendwie immer so. Und ich habe hier und da habe ich dann schon mal irgendwie so ein Release von einem Film, der so in der Zukunft ist, wo ich dann sage, okay, gut, das Buch möchte ich vorher gelesen haben. Das passiert hier und da mal. Aber ich habe es trotzdem irgendwie immer, dass ich danach dann so angefixt bin, dass ich dann auch noch das Buch lesen möchte. Wie ist es bei euch?
Bei mir ist es eher anders.
Bei mir ist es auch anders.
Ja, ich glaube, ich bin auch wirklich die Ausnahme.
Aber das ist voll interessant. Ich finde, oft habe ich nicht mehr oder hätte Angst davor, keinen Antrieb mehr zu haben, das Buch zu lesen, weil meistens ist ja das Buch noch mal tiefergehend und die Spannung fällt dann weg vielleicht, wenn man den Film schon gesehen hat und man weiß, was grob passiert. Das Einzige, wo ich das, glaube ich, ja doch so rum gemacht habe, war halt bei Game of Thrones. Da habe ich erst die Serie gesehen und dann habe ich mich an die Bücher gewagt.
Ja, oder bei mir war es bei Game of Thrones auch so, dass ich zuerst die ersten 3 Staffeln gelesen habe. Und dann, damals war dann halt Ende, dann hat man ein Jahr gewartet, dann haben wir gedacht so, warum warte ich jetzt eigentlich hier? Ich will wissen, wie es weitergeht. Und das war halt, das ist dann auch oft so ein Antrieb, gerade bei so Sachen, die jetzt länger als ein Film sind oder als eine Staffel.
Findet ihr denn, dass Serien sich besser eignen oder Filme? Weil ich finde, das ist ja auch nochmal ein Trend in den letzten paar Jahren, dass immer mehr Buchverfilmungen in Serienform rauskommen. Und da könnte man ja auch argumentieren, eignen sich Serien einfach besser als Buchverfilmungen oder so würdet ihr immer noch einen guten Buchfilm, eine Buchadaption in Filmform vorziehen?
Ich glaube, das kommt immer auf das jeweilige Werk an.
Ich glaube auch.
Serien können halt mehr erzählen, was in den Büchern passiert. So, keine Ahnung, jetzt bei Harry Potter, diese HBO-Serie wird natürlich viel mehr aus den Büchern übernehmen können oder vielleicht auch Neues erzählen können im Vergleich zu den Filmen. Aber andererseits hast du halt dann, keine Ahnung, so Beispiele, diese übergroßen Beispiele wie Harry Potter und Herr der Ringe. Und ich mag Serien sehr gerne, ich schaue viele Serien, aber es ist dann doch noch mal eine ganz andere Nummer, dieses Werk in einem Kino auf einer riesigen Leinwand zu sehen.
Mhm. Würde ich zustimmen. Ich mag auch Buchadaptionen in Filmform mehr, weil ich auch argumentieren würde, dass wenn du einen Roman hast, also sowieso, meistens bieten sich ja eher nur Buchreihen an für Serien. Und ich finde auch, dann ist das mehr vergleichbar, auch von der Laufzeit alleine. Und in serieller Form musst du immer noch was dazu addieren. Das kann dann auch nach hinten losgehen.
100%. Und ich glaube, weil jede Folge dann ja auch nochmal eine Dramaturgie für sich hat, muss man halt eben so auch noch was hinzufügen, so damit dann die einzelnen Folgen spannend sind, damit das Gesamtkonstrukt spannend ist. Also ich glaube, in einer Serie wird deutlich mehr noch so gekünstelt als in einem Film.
Voll. Allein wenn du dann auf einem Streaming-Anbieter dich dann auch diesem Dispositiv anpassen musst und dann musst du immer noch einen Cliffhanger in jeder Episode schreiben, der nicht im Buch drin ist, damit du dranbleibst. Und das kann auch schwierig sein. Ich bin auch gespannt, wie das bei der Harry Potter Serie wird, wenn ich sie überhaupt sehe.
Ja, und deshalb hat es, glaube ich, bei Game of Thrones auch so gut funktioniert, weil George R. Martin das schon so geschrieben hat, dass nach jedem Kapitel einfach ein Cliffhanger eingebaut wurde, weil er ja ursprünglich aus dem Fernsehen kam und Fernsehdramaturgie geschrieben hatte mit dieser, zum Beispiel dieser Serie hier, Das Schöne und das Biest. Der Schöne und das Biest.
Ja.
Das Schöne und das Biest.
Ja, ja, voll der gute Punkt.
Ich habe auch eine Frage war, oder habt ihr noch was zu dem anderen? Weil sonst, ich fand das mit den schlechten Beispielen für Umsetzung, das ging sehr schnell.
Tief in deinem Gedächtnis gekramt. Ich habe noch an ein paar Buchverfilmungen gedacht aus meiner Kindheit, deswegen, ich bin voll gespannt, was ihr.
Ja.
Haut raus.
Sollen wir einfach immer nacheinander eins machen?
Gerne.
Okay, also ich mache jetzt zwei, aber das eine mache ich jetzt ganz verkürzt. Mhm. Aragorn.
Ich habe auch direkt Aragorn
aufgesehen. Xenia und ich ein Video zu gemacht. Das verlinken wir jetzt hier auch. Das müssen wir, glaube ich, nicht weiter ausführen. Da könnt ihr euch gerne das anschauen.
Da wurde alles gesagt.
Ja, und ich finde, das hat mega Spaß gemacht, das aufzunehmen. Aber genau, jetzt ich bringe jetzt mal ein richtiges Beispiel. Und zwar eines der Bücher, das quasi, ich sag mal, so im Schnitt hat das jeder Deutsche gelesen. Der Medikus.
Oh.
Das sieht man ja auch immer, ne, wenn man irgendwie auf der Straße ist und irgendwo ist ein Buchstabe von Leuten, die das nicht mehr haben wollen, ist immer der Medikus dabei.
Ist das nicht so ein zweiteiliger Film mit auch hier Ben Whishaw?
Nee, es ist viel schlimmer. Es ist viel schlimmer. Wisst ihr,
es gibt doch auch arsch viele Verfilmungen davon.
Ja.
Ich habe auch mal eine gesehen.
Also die ich gesehen habe, ist, glaube ich, von 2010er Jahre.
Ist das mit Ben Kingsley?
Mit Ben Kingsley,
ja,
genau.
Die habe ich auch gesehen, ja.
Genau. Wisst ihr, um was es geht?
Ja,
ja. Ja, es spielt im Mittelalter, im europäischen Mittelalter. Das fängt in London an. Da gibt es so einen jungen Typen, der will Arzt werden, quasi Medikus, und reist dafür nach Persien, weil dort die besten Ärzte der Welt unterrichten. Und da will er halt auch unterrichtet werden. Und so das erste Drittel vom Buch ist super spannend, weil du halt diesen jungen Medikus kennenlernst und wie der dann von London quer durch Europa über 2 Jahre lang diesen Weg macht, dann noch durch Konstantinopel durch, bis nach Persien. Und das ist so eine geile Geschichte. Allein nur das, diese Reise durch das mittelalterliche Europa. Und im Film haben die das abgekürzt durch eine Seereise übers Mittelmeer. Und das war in 5 Minuten abgefrühstückt.
Wow,
die haben das quasi komplett rausgekürzt.
Die wissen einfach nicht, dass die Leute für Konstantinopel da sind.
Ja.
Und dann,
ja.
Oh nee, das klingt richtig reingeschissen.
Das ist voll ultra krass reingeschissen.
Aber ist es auch reingeschissen, weil Elias Mbarik und Fahri Yardım mitspielen?
Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass sie mitgespielt haben.
Elias Mbarik, Karriere in Hollywood.
Und der Fall Collini.
Der Fall Collini und Chroniken der Unterwelt. Das ist nämlich auch eine meiner nicht so guten Verfilmungen.
Nee, also ich meine, der Film, der hat so seine Schauwerte, die Schauspieler sind auch ganz gut, aber allein damit haben sie es halt verkackt, dieses spannende Element rauszunehmen. Das Buch ist ultra dick, klar, aber dann muss man halt 2 Teile machen oder eine Serie und das nicht irgendwie so rausschreiben. Das fand ich wirklich, das hat mir wehgetan.
War das nur das oder gab es auch noch andere Elemente? Also fandst du denn, dass Ben Kingsley seine Sache gut gemacht hat?
Ja, nee, also nee, so im Prinzip ist das ein okayer Film. Aber
das, was gekürzt
keine gute
wurde.
Adaption.
Das, was gekürzt wurde, ne? Das ist so mit das Spannendste, haben die halt rausgekürzt.
Okay. Okay. Schade.
Wer soll nicht weitermachen?
Ich kann gerne weitermachen. Ich weiß auch nicht, was in meinen Kopf gegangen ist, dass ich da Ben Whishaw reingepackt habe. Der hat ja hier in Das Parfum mitgespielt.
Ja.
Das war das. Was eigentlich eine sehr gute Buchadaption ist, finde ich.
Wir haben damals auch im Deutsch-LK geguckt, als Beispiel für eine sehr gute Adaption. Ja, genau. Deswegen,
ich weiß nur, dass Alper hasst den Film.
Ich mag
ihn. Alper hat Probleme mit Tom Tikwer irgendwie.
Ja, okay. Das kann ich aber auch verstehen. Aber ich finde, das ist eine gute, vor allem wie der Geruch dann dargestellt ist, finde ich, haben sie sehr gut in dem Film mitbekommen. Was bei mir eine schlechte Adaption ist, aber auch rein theoretisch ein guter Film, sind die Greg's Tagebuch-Filme. Was, echt? Was bei mir wirklich so ein Kindheitsding ist. So, ich habe ein Gefühl, das hat so meine Generation, also Xenia ist meine Generation, so wirklich so aufgesaugt, diese Bücher. Als das dann irgendwann so auch Richtung Buch 17 oder 18 ging, so da hat man dann aufgehört. oder auch schon nach Buch 2. Aber ich finde, das war so eine Instanz, weil das so rein theoretisch eine coole Geschichte ist, einfach von einem Typen, der Greg heißt und der halt so sein Tagebuch schreibt, wie er halt sein Leben in der Highschool lebt und wie kacke das ist. Und es kommt halt sehr viel mit Zeichnungen aus und auch mit sehr viel Wortwitz. Und es ist so eine sehr nüchterne Geschichte eigentlich. Und das hat man dann versucht eben umzusetzen mit Darstellenden. Und ich muss sagen, die Realverfilmung, die ist ikonisch wie sonst was. Vor allem Roderick, der Bruder von Greg.
Ich würde sagen, ich mag die Verfilmung.
Ich mag die auch sehr, ja. Aber Greg ist in diesen Filmen ein unausstehliches Arschloch.
Ja, das stimmt.
Es ist wahnsinnig, was für ein unsympathischer Typ ist. Und es funktioniert im Buch vollkommen, weil er halt so als dieser Betrachter von außen immer so gezeigt wird und immer so seine Gedanken eigentlich in dem Buch wiedergegeben werden. Und dann funktioniert das voll, weil man denkt sich häufig so, in seinen Gedanken ist man manchmal auch, glaube ich, ein Arschloch.
Ja, er ist so. Schon ein Arschlochkind gewesen. Auch
ja, 100%. Aber ich finde, wenn man das dann noch im Umgang so sieht, dann ist es wirklich, ich war da so die ganze Zeit, oh mein Gott, du bist so nervig. Oh, aber trotzdem sind die Filme gut. Also es sind keine guten Buchadaptionen, finde ich, aber ja,
okay. Na
das
gut.
Ist bei mir.
Bei mir ist es auch, da habe ich schon häufig drüber geredet, es sind die beiden Percy Jackson-Filme. Die sind einfach keine guten Adaptionen. Im zweiten Teil wurde noch versucht, einige Dinge anzupassen, die man im ersten Teil verkackt hat. Der große Fehler war, alleine alle Figuren älter zu machen, dann auch den Spirit von den Büchern zu verlieren, dass es doch so eine anfängliche Coming-of-Age-Geschichte ist, weil Percy dann einfach schon 16 ist im ersten Teil. Und da wurden ganz komisch unangenehme Liebesszenen reingeschrieben, die Rick Riordan ja im Grab sich haben umdrehen lassen. Er ist noch am Leben, aber wenn er tot gewesen wäre, hätte er das gemacht. Es gibt ja auch wirklich die skurrilsten Geschichten über diesen Produktionsprozess. Also, dass Rick Riordan, der Autor der Bücher, das erste Drehbuch bekommen hat und wirklich so gesagt hat, was ist das denn für eine Scheiße? Also, er hat anscheinend wirklich so in der Mail so geschrieben, das ist ja übelste Scheiße. Und er war bis zum heutigen Tage, äußert er sich auch immer in Interviews darüber, wie schlimm er diese Verfilmung findet. Hat er jetzt eine Serie produziert oder ist immer noch in Produktion? Die zweite Staffel kommt dieses Jahr raus. Das ist eine bessere Verfilmung, obwohl ich da auch ein paar Kritikpunkte hatte. Ich hatte ja auch mal eine Kritik dazu gemacht.
Wie viele Bücher gibt es da? Also ist die erste Staffel von der Serie jetzt quasi auch das erste Percy Jackson Buch?
Genau. Okay. Ich glaube, es gibt 5 Haupt-Percy Jackson Bücher und dann gibt es halt auch noch ein Spin-off.
Ja, weil ich glaube, die große Gefahr bei der Serie ist jetzt, dass die Darsteller und Darstellerinnen, dass die halt altern und dass die dann nicht mehr so aussehen wie 14, 15, wie alt sind die da?
Am Anfang ist er 12 sogar, 12. Also in den Büchern. Ja. Deswegen, ja, also müsste so 12, 13 sein. Man sieht das jetzt auch schon in der Hauptrolle, wie heißt der denn nochmal, der die Hauptrolle spielt, Walker Scobell, dass er jetzt im Trailer in der zweiten Staffel auch schon viel älter aussieht. Oh. Also das ist der typische Sprung, den auch Danny Radcliffe und Emma Watson gemacht haben im zweiten, dritten Phase. Band. Die kritische Phase, ja.
Vor allem bei Harry Potter, was ja das ist auch jedes Jahr quasi ein Film rausgekommen ist. Dass, und bei der Serie wird es jetzt wahrscheinlich auch so sein, nehme ich mal an.
Ja, ich hoffe mal. Die kam mir ganz gut an, auch bei Fans. Und ich finde, wenn man da die Action-Szenen noch mehr ausbaut, weil für mich war Percy Jackson auch schon immer ernster, obwohl es eine junge Zielgruppe hat, waren die Themen schwerer und die Serie geht schon sehr diesen Young-Adult-Weg. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich älter geworden bin, dass ich mir dann erhoffe, dass die Serie noch mal düsterer wird. Mhm. Aber wer weiß, weil Percy wird ja auch älter. Genau, aber ja.
Die wichtige Frage ist immer noch so, findest du es gut, dass sie es dann jetzt mal als Serie gemacht haben? Oder hättest du dir da auch dann gewünscht, boah, ein Film, ein richtig geiler Film wäre dann auch noch geiler gewesen als eine Serie?
Wäre für mich persönlich noch geiler gewesen, weil dieses Franchise oder diese Buchreihe hat so krasse Schauwerte. In meinem Kopf war das immer grandios. Und ich finde einige Szenen im ersten Teil von Percy Jackson, die ballern auch. Also als sie in diesem Lotus-Casino sind und Pokerface läuft von Lady Gaga, immer noch eine geile Szene. Oder als dann am Anfang, das ist auch ein bisschen trashy eigentlich, aber wo dann diese Gottheiten so aus dem Wasser kommen, also Poseidon, das ist die Opening-Szene von Percy Jackson Teil 1. Ja, ich bin ja auch so ein Zacker für so griechische Mythologie und alleine mal so einen guten Langfilm über griechische Mythologie mit so Young-Adult-Elementen, oh, das fände ich toll. Mhm. Ich irgendwann mal.
Ich war auch nicht so begeistert von der Serie. Aber mir war das dann auch, keine Ahnung, ein bisschen zu kindlich.
Es ist sehr kindlich. Ja. Das ist der Traum von Rick Riordan eben gewesen, das so zurückzuholen in dieses Kindergenre oder einfach für ein kindlicheres Publikum das zu inszenieren. Aber ich finde, ein Mittelweg wäre halt am besten gewesen.
Mhm. Naja. Oder so eine Ab-18-Version.
Ja.
Aber immerhin hatten die Filme Logan Lerman.
Logan Lerman wäre toll, wenn er in einem Langfilm nochmal Poseidon spielen würde. Oh. Ich glaube, das würde mich richtig kriegen, da würde ich richtig emotional werden.
Das wäre alles für dich.
Habt ihr noch irgendwelche schlechten Buchverfilmungen?
Ich habe noch eine, und das ist eine, die hat mir wirklich im Herzen wehgetan. Die habe ich auch nicht zum Kinostart gesehen, sondern irgendwann dann zu Hause, weil ich schon gehört habe und weil ich... Ja. Also Stephen King hat nicht nur Horrorromane geschrieben, dafür ist er ja mit am bekanntesten. Da gibt es auch sehr viele tolle Verfilmungen und sehr viele mittelmäßige. Aber so sein Magnum Opus ist eine 8-bändige Fantasy-Reihe, die heißt Der dunkle Turm. Ich habe die damals mit 16 gelesen und ich kann euch nicht beschreiben, um was es geht, weil das so jegliche Grenzen von Raum und Zeit sprengt. Aber das spielt quasi in einer Welt, also ein Teil der Reihe spielt in einer Welt, die so ein bisschen dystopisch wirkt und wo dann ein Revolvermann, Roland Deschain, den Schwarzmann verfolgt durch die Wüste und man... Das ist quasi so das erste Buch und dann erfährt man halt immer mehr über die Welt. Ich kann das jetzt nicht aller Kürze zusammenfassen. Ich glaube, das wird ein 8-stündiges
Buch. Niemand erwartet das.
Aber es ist eine geile Welt.
Es ist eine super abgefahrene Welt, die auch immer wieder hin und her springt. Dann gibt es Dimensionstore, wo dann plötzlich auch noch aus anderen Werken von Stephen King etwas vorkommt. Also wenn man sich noch ein bisschen mit Stephen King auskennt und was er alles für Welten teilweise geschrieben hat und für Romane, dann ist es noch viel spannender. Aber ich glaube, das geht auch so. Nee, aber so.
Oh, das ist gar nicht mehr so abwegig, oder was?
Das eine Buch habe ich nicht gelesen, aber es gibt halt hier und da mal immer so Hinweise drauf. Zum Beispiel, es gibt auch diese Seuche aus The Stand, die kommt auch in einem dieser Dings vor. Und es gibt halt auch diese Gruppe dann um Roland Deschain, die sich zusammenfügt. So wie so die Gefährten, die dann zusammen dieses Abenteuer bestreiten. Und das erzählt eine überepische Geschichte.
Das Stephen King Universe.
Ja.
Genau. Und dann wurde eben bekannt gegeben, dass Nikolai Arcel eine Verfilmung macht. Da war ich schon sehr hyped, dass Idris Elba den Revolvermann spielt, Roland Deschain. Ich bin riesen Idris Elba-Fan. Ich finde, der hat seine Rolle auch echt gut rübergebracht. Der hat einfach so diese Leinwandpräsenz und diese Kernigkeit, die ich mir bei Roland Deschain auch immer vorgestellt habe. Und Matthew McConaughey als sein Antagonist. Und diese 8-bändige Fantasy-Reihe haben die in einen Film gepackt, der 95 Minuten lang ist.
Ach du Scheiße.
Unfassbar.
Das ist nicht mal so, dass du irgendwie 2,5 Stunden oder 3 Stunden bekommst, was inzwischen normal ist. Nee, die haben das in 95 Minuten gepackt und quasi so auf das Mindeste runtergedampft. Und das ist, glaube ich, was, der Schwarze Turm, das funktioniert nicht unbedingt als Film, das muss als Serie rauskommen, weil das so komplex ist. Also wenn du es auch so erzählen willst wie in den Büchern.
Ich habe den Film auch gesehen, aber die Bücher halt nicht gelesen. Aber ich finde, der Film war so dicht und überladen. Ja. Also ich mochte den auch nicht so gerne, obwohl ich Idris Elba stark fand.
Ja.
Aber ich habe dann auch nur so ansatzweise mir mal durchgelesen, was dann alles noch kommen sollte oder was dann rausgeschrieben wurde.
Ich kann
aber
das
sollte das nicht auch der erste Teil sein von einer Reihe?
Ja, das war...
Das kann auch sein. Und dann wurde das nämlich auch nicht weitergeführt, weil das so unerfolgreich war.
Ja, auf jeden Fall. Also, was ich noch sagen wollte, ist, genau, es war einfach unerfolgreich. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gehört, dass eine Serie dazu produziert werden soll, was ich eigentlich ganz gut finde. Ich finde, der hat auch so seine Schauwerte zwischendurch. Und was ich mit am wichtigsten, also was ich am allergeilsten fand an dem Film, was sie richtig geschafft haben, ist so diese Skills von dem Revolvermann rüberzubringen.
Dass das waren so coole, so Kampfskills.
Ja, genau. Dass er hat halt so ein 8-Schuss-Revolver und wie er das dann innerhalb von Sekunden so nachladen kann, das ist schon ziemlich cool gemacht. Aber am Ende des Tages war das halt einfach, es war zu wenig. Ich kann dir aber auf jeden Fall empfehlen, das mal zu lesen. Ich glaube, dir könnte das gefallen.
Ja, ich habe auch immer vorgehabt, mich da mal ranzuwagen. Ich habe generell noch nicht so viele Stephen King-Bücher gelesen, deswegen.
Ja.
Ich habe auch noch gar nichts von King gelesen. Ich habe mir jetzt auch mal so drei, vier Bücher bestellt, tatsächlich von ihm. Aber,
oh, welche?
Tatsächlich Kurzgeschichten und Novellensammlungen. Okay. Einmal die Novellensammlung, wo auch dieses 1408 drin
ist. Zimmer 1408, ja.
Genau, und auch hier der Musterschüler und so. Also ich wollte mich mal rantasten, weil ich finde, er hat ja auch direkt immer so Werke, die 1500 Seiten haben.
The Stand ist extrem gut, also gerade in der ersten Hälfte, aber es hat halt auch so über 1000 Seiten. Und was ich von vorne bis hinten einfach ein Meisterwerk finde, ist S.
Ja, das ist großartig. Aber das ist ja auch wirklich Wahnsinn, ist ja auch lang, ne?
Es ist mega lang.
Also deswegen.
Es ist aber auch so, das ist ein super Sommerbuch. Das ist so ein Buch, okay, was du über einen Sommer lang liest und was auch so diese ganze Sommeratmosphäre, die auch, ich finde, Stephen King kann diese Sommeratmosphäre richtig gut rüberbringen. Ich meine, er hat ja auch Stand By Me geschrieben.
Ja, deswegen mag ich ihn nicht, glaube ich. aber krass, ich finde auch generell, man muss halt einfach mal wirklich sagen, ich glaube, King ist wirklich der King, was Buchadaptionen so angeht. Weil alleine dieses Jahr gibt es, ich glaube, es gibt mindestens 4 Filmadaptionen von Stephen King-Büchern. Wirklich, also es gibt.
Das ist doch fast jedes Jahr so, ne?
Ja, also wirklich, jedes Jahr kommen hier. Also es gab auf jeden Fall diese The Monkey, Life of Chuck, Running Man kommt noch raus und jetzt auch der Todesmarsch nächste Woche. Mhm. Und ich habe bestimmt noch eins vergessen. Das ist wirklich krass, was dieser Mann. Ich finde, da wird man sich immer noch mal bewusst, was dieser Mann eigentlich alles geschrieben hat.
Voll. Ja. Ich habe ja auch Stand By Me das erste Mal gesehen, jetzt vor einer Woche. Und das fand ich auch unfassbar gut. Und das dann zu wissen, dass das auch auf einer Stephen King-Geschichte basiert, wo man ihn ja auch teilweise kennt, eher mehr als so diesen Horrorautor.
Ja.
Das ist unfassbar, was er für eine Range hat und dass er in jedem Genre brilliert.
Ja. The Green Mile hat er ja auch geschrieben.
Ja, stimmt. Ah.
Es ist krass. Also deswegen, ich freue mich tatsächlich, mich mal da jetzt so reinzuschmeißen, weil ich meine, der ist, glaube ich, nicht umsonst so populär und erfolgreich. Mhm. Ja.
Was auch bei mir nicht so populär und erfolgreich war, kurz hier noch 2 Faile-Adaptionen für mich.
Weil ich kann mir vorstellen, was du, der Goldene Kompass.
Ja!
Oh,
ja.
Natürlich.
Oh, natürlich. Der Goldene Kompass, wir waren alle obsessed.
Daniel Craig
spielt die Hauptrolle, genau. Das einzige Coole an diesem Film sind die Eisbären. Aber er ist auch echt extrem schlecht gealtert, was das CGI angeht. Mhm. Es ist einfach auch nur so ein CGI-Feuerwerk. Das war auch damals schon die Kritik. Aber der Spirit des Buchs ist teilweise gut eingefangen, aber die Story ist sehr skurril, weil die auch viel weggecuttet haben und auch irgendwie das runterdampfen mussten für so einen Langfilm. Und ich warte immer noch auf eine gute Verfilmung von Der Goldene Kompass. Vielleicht wird das irgendwann mal der Fall sein. Genau das in dieselbe Kerbe schlägt für mich der Tintenherz-Film mit Brendan Fraser. Den hatte ich damals auch auf DVD, den habe ich auch sehr oft gesehen, aber dem fehlt auch das Herz und auch diese Mystik der Vorlage, weil Cornelia Funke. Das Tintenherz, das fehlt diesem Film. Also, das ist auch extrem schlecht gealtert, wenn man sich da einzelne Szenen von anguckt. Das sieht halt einfach aus wie so diese Szene in Harry Potter und der Stein der Weisen, wo Neville irgendwie oben an diesem Ding hängt. Und man sieht, dass das einfach, weißt du, so Anfang der 2000er auf so einem semi-guten Rechner irgendwie.
Ich finde, das hört sich danach an, als ob du. Da schlummert eine Videoidee.
Ich würde gerne mal über Tintenherz sprechen, weil ich war sehr großer Fan der Buchreihe. Und diese Bücher geben auch so viel her, die irgendwie auf die Leinwand zu übertragen und zu inszenieren. Und ich würde mich richtig freuen, wenn das irgendwann mal noch passiert. Ich habe das aber auch mal, gefühlt zu jeder Buchreihe gibt es mal so Gerüchte, dass es da auch noch mal eine Verfilmung zu gibt.
Ja, aber ich finde auch, jetzt einmal kurz, wo du Cornelia Funke gerade auch erwähnt hast, diese hat ja auch einfach so wahnsinnig viel geschrieben und was dann auch verfilmt wurde.
Deutsches Stephen King.
Also vor allem allen voran hier Die wilden Hühner. Ne?
Ja.
Das ist auch von ihr?
Ist auch von ihr und sind auch gute Verfilmungen.
Sind das, super Verfilmungen. Oh Gott, allein dieses Poster, Leute, ich kann das nicht. Das ist so scheiße, ja.
Aber wie fandest du Brendan Fraser als
Ich war damals ja richtig verliebt in Brendan Fraser, auch wegen The Mummy. Ich fand den toll, aber das ist allein schon so kacke. Helen Mirren spielt auch mit. Aber die haben auch einzelne Figuren, die kommen gar nicht drin vor, die voll wichtig sind. Also der Film, der ist wirklich eine Blamage. Der hat ja auch wirklich so 2,7 bei IMDb oder sowas.
Da merkt man, ne, ich meine, 2,7 ist schon extrem schlecht. Wahrscheinlich ist er nicht so schlecht, aber der hat so viele Leute wütend gemacht.
Ja,
der hat damals sehr enttäuscht. Ich habe den halt auch geguckt, als ich so 9 oder 10 war. Und damals hat er mich schon aufgeregt, wo ich noch gar nicht so irgendwie Kritik an Filmen war, gar nicht so fassbar für mich. Und ich war so, nee, irgendwie ist der Film scheiße. Naja.
Ja, also, ja. Ich finde, ich verstehe das, aber ich finde wirklich so, ich finde, wir lernen auch so ein bisschen, ich glaube, so Fantasy-Bücher sind es vor allem, Verfilmungen sind es vor allem, die so enttäuschen.
Ja, ich glaube, das Ding ist halt, weil die Hürde so viel größer ist. Alleine, du brauchst ein Riesenbudget, um diese Welt halt zu erschaffen. Das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn du irgendwie so einen gegenwärtigen Roman wie 22 Bahn zum Beispiel umsetzt. Da musst du ja nicht irgendwelche Sets für bauen, unbedingt.
Und es gab auch eine Zeit, wo man auf einem Wagen von Harry Potter aufspringen wollte und dann einfach auch bekannte und populäre Buchreihen genommen hat und sie direkt in so einen Fleischwolf gedreht hat. Und also Narnia zum Beispiel ist auch ein Beispiel, leider, obwohl ich den ersten Film auch noch toll finde.
Iconic.
Aber die zweite Hälfte von dem Film ist grottig. Da kann mir auch keiner was erzählen. Und das ist auch wirklich echt schwierig, diese Bücher umzusetzen.
Ich habe die nie gelesen. Ich hab so eine riesige Ausgabe mit allen Narnia-Büchern drin, auch mit so ganz vielen Illustrationen. Das muss ich jetzt eigentlich mal, meine Mama hat mir das vor 10, 15 Jahren geschenkt, ich muss das jetzt eigentlich mal durchlesen. Gerade weil C.S. Lewis. Weil er und Tolkien. Ja so Buddies waren.
Ja, C.S. Lewis ist ja wie Tolkien auf Crack, also weil er hat ja den Weihnachtsmann und sowas mit reingeschrieben. Ich meine jetzt mit Greta Gerwigs Narnia-Verfilmungen, wo ich aber so wilde Headlines lese, dass ich auch so bin. Keine Ahnung, ob Charlie XCX die White Witch spielen kann. Wir werden sehen.
Ich meine, sie kann alles, aber das ist, ich finde es auch so ein bisschen wild, was es da immer so gibt. Ich finde es auch gut. Mir ist gerade noch so eine Verfilmung einfach in den Kopf gekommen, die ich auch echt nicht gut fand, dass ich damals so wirklich passioniert immer geguckt habe, ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, Xenia, Die Geheimnisse der Spiderwigs.
Ja, oh mein Gott, das habe ich auch gelesen.
Ich habe diese Bücher wirklich verschlungen, es ist auch so ein Young Adult, es geht halt darum, dass eine Familie in ein neues Haus zieht und dann ziehen die halt in eine Gegend, wo es halt so Kobolde und alles mögliche gibt.
Geil.
Und diese Bücher sind richtig toll und auch vor allem gab es da auch zu diesen Büchern auch immer noch so ein Lexikon, was der Autor noch herausgebracht hat. Da gab es halt ganz viele Illustrationen von diesen Wesen, von diesen Kobolden allen. Und der Film hat das wirklich so wahnsinnig heruntergebrochen und sieht auch echt so krass aus den 2000ern aus. Ich habe gerade aber gesehen, es gibt eine Spiderwick-Serie, die jetzt neu rausgekommen ist oder dieses Jahr noch kommt, ich weiß es nicht, von Paramount. Ja. Ich habe ein bisschen Bock.
Krass.
Was ich noch fragen wollte, habe ich ganz vergessen.
Richtig belebt in meinem Innern.
Nochmal zu der Goldene Kompass.
Ja.
Hat das nicht auch noch eine Serie bekommen von HBO mit
ich
drei Staffeln? Ich habe
auch gerade überlegt.
Weil ich habe die, glaube ich, angefangen. Die heißt aber nicht der Goldene Kompass, die heißt irgendwie anders.
Die habe ich nämlich nie gesehen, leider.
Und die habe ich angefangen, die war echt sehr gut.
Dark Materials.
Genau, ja, ich hab die Bücher nie gelesen, aber ich fand die Serie echt gut.
Boah, dann muss ich die wirklich mal gucken, weil...
Und die ist auch echt, die war nicht sehr zimperlich. Also ich weiß nicht, wie es in den Büchern ist, aber das ist schon brutal.
Ja, die Bücher sind auch, also das Buch ist sehr brutal. Ja. Ja. Lin-Manuel Miranda spielt damit.
Was?
In der Serie?
Nein.
Doch, ja? Schon.
Ist schon wieder 2 Jahre her, dass ich es geguckt habe.
Nein. Ja. Oh mein Gott, das ist kein Gutes.
Dann sowas von, werde ich mir das
da wird, da wird sich drauf gestürzt.
Ja, krass.
Crazy.
Ach man, manchmal vermisse ich aber auch diese Zeit, weil egal wie viel Kritik man äußert, es war so, das ist bei mir so nostalgisch.
Ja, voll.
So Tintenherz, der Goldene Kompass und dann hat man sich so darauf gefreut und dann hatte man die so damals zu Hause auf DVD.
Ja, oh Mann.
Das hatte alles auch so einen ganz, ganz bestimmten Look.
Ja. Und ich finde, auf DVD oder wenn man es noch auf VHS hatte, dann sah es auch gar nicht so schlimm aus, weil die Qualität an sich halt schon so viel kaschiert hat von den jeweiligen Werken.
Voll. Aber ich glaube, das ist so krass, wir wollten eigentlich über unsere Lieblingsbuch Verfilmung reden.
Macht mehr Spaß
zu haten. Und jetzt haben wir wirklich sehr, sehr viel auch gehatet. Wir müssen mal zum guten Part kommen, Leute. Wir müssen jetzt mehr auch mal wirklich Tacheles reden, was denn gut ist. Das heißt, wir haben jeweils 3 Verfilmungen mitgebracht.
Ich habe natürlich mehr aufgeschrieben, weil ich mich nicht festlegen konnte. Ich werde nur 3 sagen, damit es nicht in Rahmen springt.
Ja, man kann auch Honorable Mentions einmal so name drop einfach.
10 Honorable Mentions von mir. Fang gerne mal an.
Ja, also erstmal die Frage. Ich stelle sie einfach mal in diesen Raum. Ist Herr der Ringe dabei bei einem von euch?
Ich habe es bei mir so gemacht. Also ich habe nur Bücher jetzt genommen, die ich auch gelesen habe. Also, ne?
Und Herr der Ringe hast du nicht.
Nee, und ich wollte mir eine Challenge stellen und habe sowas wie Herr der Ringe und Harry Potter und Dune habe ich mal rausgelassen.
Oh.
Weil darüber habe ich schon so viel gesprochen, habe ich gedacht, so, ja komm, heute nehmen wir mal was, was jetzt vielleicht nicht so bekannt ist.
Okay.
Ich habe auch so ein bisschen in einem Satz so geschrieben, ja, offensichtlich Herr der Ringe und Harry Potter und Dune
natürlich.
Von Denis Villeneuve sind eine der besten Verfilmungen überhaupt. Das braucht man gar nicht erwähnen. Aber hier nochmal.
Okay, gut.
Als Disclaimer.
Okay, haben wir das auch abgearbeitet und dann würde ich sagen, nennt mal, wer möchte anfangen?
Ich glaube, wir haben was bei uns beiden ist.
Ernsthaft?
Ja.
Boah, das weiß ich nicht.
Nee?
Okay.
Okay,
sag mal.
Nee, es geht um eine Serie, die ich dieses Jahr erst gesehen habe.
Oh, eine Serie habe ich tatsächlich nicht dabei.
Ah, okay. Es geht um Normal People.
Habe ich auch aufgeschrieben.
Ja.
Genau.
Liebe die Serie.
Normal People, da geht es um Marianne und Connell und die könnten halt unterschiedliche nicht sein. Er hat so eine sehr liebende Mutter, aber wächst eher in ärmeren Verhältnissen auf. Sie hat eher so eine stinkreiche Mutter, ist sehr extrovertiert. Und die lernen sich halt an der Schule kennen und sind halt ne, super unterschiedlich, aber verlieben sich dann ineinander. Und das klingt jetzt auch so ein bisschen wie so eine 0815-Liebesgeschichte, ist es aber halt überhaupt gar nicht. Und die Serie und das Buch begleitet die halt nicht nur in der Schule, sondern darüber hinaus dann auch im Studium und mit der Arbeit und ist halt weit davon entfernt, irgendwelche Tropes von Romcoms oder von Romanzen oder von Dramen so zu bedienen. Und das liegt vor allem das Herz dieser Serie. Und da hat man auch gemerkt, da war jemand mit dabei, der den Kern des Buchs begriffen hat. Paul Mescal und Daisy Edgar-Jones sind einfach die perfekte Besetzung. Wie die miteinander matchen, die Chemie zwischen den beiden. Ich fand, diese Serie hat es geschafft, mich noch mehr zu überzeugen als das Buch. Und ich war schon sehr großer Fan von diesem Buch.
Kann ich komplett nachvollziehen.
Ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
Ich auch nicht. Das
ist wirklich alles gesagt.
Ja, ich habe es wie gesagt auch aufgeschrieben. Ich finde, das ist auch eine meiner Top-Serien, auch Jahre später. Ist halt sehr, also es macht dich emotional kaputt, Serie zu gucken, aber auf eine gute Art und Weise. Und ich finde auch, ich habe noch nie eine Verfilmung gesehen, die eine Stimmung von einem Buch so gut einfängt und auch so gut in Bilder übersetzen kann.
Hat nicht sogar Sally Rooney, die Autorin, da dran mitgeschrieben? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Das weiß ich nicht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie bestimmt irgendwie beratend zur Seite stand.
Also ich glaube, aber wenn sie damit nicht zufrieden ist, dann wäre es krass, weil ich finde, das ist auch so toll. Vor allem, was du gesagt hast, ich finde, diese Serie lebt halt wirklich von Daisy Edgar-Jones und Paul Mescal, was die beiden da schaffen. Ist krass und ich finde es auch so krass, dass man ja auch bis heute noch irgendwie so den beiden so nachsagt, dass sie noch irgendwie Gefühle füreinander haben.
Das spricht Bände über die Chemie
auf
der Leinwand, dass man das denkt.
Ich finde es good choice.
Ich habe eine Verfilmung, die sehr populär ist. Das ist jetzt auch gar kein, hoffentlich kein kontroverser Take. Obwohl vielleicht, weil es ist eine Verfilmung, die der Autor hasst. Wir haben eben schon über Stephen King geredet. Bei mir ist es natürlich The Shining von Stanley Kubrick. Ich finde, ich widerspreche Stephen King, weil diese Verfilmung addiert halt extrem viel zum Buch. Das ist auch eines der wenigen Bücher von Stephen King, das ich gelesen habe. Und ich finde, dass die Verfilmung einfach so artistisch ist und die Besetzung auch perfekt ist. Also klar, die Produktionsbedingungen von Kubrick waren ja sehr, sehr kontrovers und kann man auch sehr kritisieren aus heutiger Perspektive. Aber ich finde, da sind so Einstellungen dabei, die ja Filmgeschichte geschrieben haben und auch berechtigt. Und ich finde, das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass man auch sehr weit, also teilweise weit weg sich von der Buchvorlage bewegen kann. Aber wenn man eine Vision hat und eine gute Handschrift, dann kann auch aus sowas ein Meisterwerk werden.
Ja, ich bin nämlich, ich war nie so großer Fan von Shining,
okay.
Aber ich habe das Buch auch davor gelesen. Ich hatte auch so eine ganz bestimmte Vorstellung, wie das dann.
Ich habe es halt danach gelesen. Ja. Und dann war ich aber auch so Fan schon vom Film und dann war es um mich geschehen.
Ich verstehe. Ja, ich habe auch eine Verfilmung, die schon stellenweise sehr von der Vorlage abweicht.
Gregs Tagebuch 2.
Gregs Tagebuch 2 ist ein Meisterwerk, aber oh Gott, hier geschehen Sachen im Studio.
Das ist der Geist von Stephen King.
Ja,
oh mein Gott, wer du findest das scheiße.
Der Geist von Greg.
Ja.
So viel Böses heute gesprochen.
Oder doch Valak.
Wir wissen es nicht, wir kommen da noch zu. Bei mir ist es Poor Things von Alistair Gray geschrieben. Ich habe das Buch gelesen, nachdem ich den Film geschaut habe. Und ich war hin und weg von dem Film. Wirklich absolut begeistert.
Alistair heißt er?
Alistair Gray.
Alistair?
Alistair. Also Alistair. Das ist ein D.
Nee, ich finde Alistair, das klingt immer so wie so ein Nekromant.
Okay, gut.
Du wolltest auch einfach nur das Wort Nekromant sagen.
Ja, Nekromant ist so ein tolles Wort.
Nee, das ist er nicht. Ich habe übrigens auch gerade Nekromant mit Nekrophil verwechselt. Deswegen war ich gerade auch so, war ich gerade nochmal noch kurz ganz woanders. Ich war so, was unterstellst du hier dem Alistair?
Aber ich finde, niemand heißt Alistair und hat nicht Dreck am Stock.
Also ich meine, ja. Man kann ja auch Nekromant sein und Nekrophil sein. Das,
das stimmt. Das,
ich weiß nicht, ob das dann...
Das geht nicht unbedingt.
Aber schon, es geht Hand in Hand.
Ist das dann praktisch? Oder ist, nee, aber ist das dann praktisch oder eher unpraktisch?
Es könnte dir auch schon teilweise im Weg stehen.
Oder das ist so neu.
Beruflich und Privates zu trennen, natürlich.
So ganz spezieller Kink. Okay, sorry.
Meinst du, Sauron okay. ist Nekrophil? Sorry.
Also, ich will hier Alistair Gray nichts unterstellen.
Ich habe das Buch, by the way, auch zu Hause, aber ich habe es bisher noch nicht gelesen.
Mach es auch nicht. Ich finde es. ich muss sagen, es ist. Das Buch schafft halt diese Welt in. Schon auch sehr gut, hatte auch eben diese Steampunk-Elemente, wo ich für ihn ein Fable habe. Aber es unterscheidet sich wirklich in sehr vielerlei Hinsicht. Also die Verfilmung von Lanthimos mit Emma Stone ist deutlich feministischer und ist so eine emanzipiertere Version als die Buchvorlage. Es geht in dem Film so ausschließlich, also es geht um Bella Baxter, das ist eine Frau, die geschaffen wurde von Godwin Baxter und die entwickelt dann ihre eigene Reise zu sich selbst und
so eine Frankenstein-Geschichte.
Ja, so eine Frankenstein-Geschichte, könnte man sagen. Und in der Verfilmung ist es wirklich so eine sehr feministische Geschichte. Es geht um sehr viele Themen. Wird auch häufig kritisiert. Ich kann auch sehr viele Kritikpunkte verstehen, aber ich liebe diesen Film trotzdem sehr. Und in dem Buch gibt es auch sehr viele Passagen aus der Perspektive von anderen Männern. Also es geht nicht nur um Baddas Perspektive. Und außerdem, was ich ganz, ganz weird finde, Godwin, der Vater von Bella, wenn ihr die Filme gesehen habt, den Film gesehen habt, dann wisst ihr, dass es so eine sehr väterliche Beziehung auch zu Bella hat und auch wirklich so eine richtig tolle Figur eigentlich ist. Und im Buch gibt es so eine ganz weirde sexuelle Beziehung zwischen den beiden.
Untertöne sind ja schon noch da teilweise,
ja,
im
das stimmt.
Film, aber es wurde dann runtergedampft.
100%. Und ich finde, das ist, macht der Film halt in so vielerlei Hinsicht besser. Und vor allem visuell ist dieser Film ein Meisterwerk. Also wirklich dieses Produktionsdesign, das Schauspiel von Emma Stone, fantastisch. Und ich finde, das haben sie so toll umgesetzt, dass sie da diese Vorlage wirklich noch mal, dass sie da alles rausgeholt haben und halt eben noch so einen schöneren feministischen Ansatz reingepackt haben. Deswegen, ich liebe Poor Things.
Ja, voll der gute ich mag den Film auch gern. Okay, dann merke ich mir jetzt auch, dann muss ich das Buch auch nicht mehr lesen.
Nee, ich finde schon, wie gesagt, das Grundkonzept ist da, es ist an sich schon eine tolle Geschichte. Aber ich finde wirklich, macht's nicht.
Ich habe das in einer sehr schönen Ausgabe zum Geburtstag geschenkt bekommen von Freunden, weil dann der Film rauskam und so. Und dann waren sie so, ah ja, ein Film, ein Buch zum Film, das mag die Xenia ja bestimmt. Aber ja, es macht sich sehr schön im Schrank.
Ja,
das ist ein schönes Cover. Dafür lohnt es sich, Bücher zu kaufen.
Das stimmt.
Willst du weitermachen, Jonas?
Gerne. Sagt euch der Name Ted Chiang was?
Nee, leider
das
nicht.
Das ist dein Pseudonym.
I wish. Nee, Ted Chiang ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Autor. Der ist vor allem bekannt für seine Kurzgeschichtenbände. Ich habe zwei davon gelesen und die haben sehr viel mit mir gemacht. Die sind, also das sind, der zählt auch zu so Autoren mit den besten Sci-Fi-Kurzgeschichten überhaupt. Ich kann jedem ans Herz legen, seine Sci-Fi-Kurzgeschichten zu lesen, weil die einen auch richtig zum Nachdenken einladen, anregen. Und Ted Chiang hat unter anderem eine Kurzgeschichte geschrieben, die heißt Story of Your Life. Und ein kanadischer Regisseur namens Denis Villeneuve hat diese Kurzgeschichte umgesetzt als Film, und zwar Arrival. Ich bin sowieso großer Fan von den Filmen von Denis Villeneuve, gerade jetzt auch, weil ich vor kurzem erst Incendie gesehen habe, den ich seit 10 Jahren schon sehen wollte. Aber Arrival ist einfach eine super spannende, weitreichende, große Sci-Fi-Geschichte. Ich meine, ich muss jetzt nicht nochmal, glaube ich, erzählen, um was es geht. Die Kurzgeschichte dazu ist auch super spannend. Die ist eher intellektuell. Da gibt es noch mehr um Sprachen an sich. Und der Film ist emotionaler und auch globaler, weil es dann noch diese ganzen anderen Player gibt, wie Russland und China. Und es ist natürlich alles ein bisschen spannender inszeniert. Und so Figuren wie hier Ian, also der von Jeremy Renner gespielt wird, der spielt in der Kurzgeschichte halt fast gar keine Rolle. Genau. Aber das ist auch so ein Beispiel dafür, wie jemand sowas ganz Eigenes aus einer Verfilmung machen kann. Und die ist dann trotzdem gut, aber die Kurzgeschichte ist auch trotzdem noch großartig. Genau. Stories of Your Life, beziehungsweise Arrival, ist eine meiner Lieblingsumsetzungen.
Checke.
Ted Chiang. Ted Chiang.
Also ich meine, ich kenne, wie gesagt, die Vorlage nicht, aber Arrival ist halt einfach ein bärenstarker Film.
Ja.
Finde ich auch, ich liebe Arrival.
Ja. Gut, dann machen wir mit Xena weiter. Und darf ich noch einmal so versuchen zu raten, was noch dabei ist?
Ja, klar.
Weil ich finde so, ich weiß nicht, ich kann nicht.
Du kannst mich gut lesen.
Denke ich mal.
Wie oder hast du hier gerade gesehen?
Nein, ich hab nicht gelesen.
Okay.
Ich will danach auch noch einen Guess machen.
Also,
bin ich so durchschaubar?
Weil ich muss es halt eigentlich so sagen, ich meine, so. Ich wünschte, du würdest Twilight nennen. Weil,
krass.
Denn Twilight ist. Ja. Auch kontrovers, ne? Aber ich finde, wie gesagt, wir haben schon häufig ein Plädoyer für den ersten Twilight-Film genannt.
Das ist wahr.
Aber ich würde noch mal erahnen, dass doch Tribute von Panem irgendwie vertreten ist.
Tribute von Panem ist tatsächlich vertreten. Ich wollte jetzt eigentlich über was anderes reden, aber klar, nein. Catching Fire finde ich, also habe ich hier wirklich stehen, ist auch eine der besten Verfilmungen von einem Buch. Also der zweite Teil explizit aus der Filmreihe. Der dritte und vierte sind nicht so gut. Und Catching Fire ist einfach ein perfekter Film für mich. Also er ist, hat die perfekte Länge. Er hat krasse Action-Szenen. Er hat tolle emotionale Momente. Auch Jennifer Lawrence ist eigentlich gar nicht so eine perfekte Besetzung für Katniss, weil Katniss in den Romanen auch, ja, zumindest visuell sehr unterschiedlich ist zu Jennifer Lawrence. Aber für mich hat sie dieses Feuer von Katniss extrem gut verkörpert. Mhm. Genau. Ich wollte aber eigentlich über einen Film reden, der auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ist von 1963. Könntet ihr euch vorstellen, von wem? Welcher Roman hier verfilmt wurde?
1963. Ist es irgendwas. Oh,
Psycho ist 60.
Hitchcock-mäßiges?
Mm-mm.
Okay. Ich glaube,
nee, gib uns Tipps.
62, ja.
Gib uns Tipps.
Es ist ein sehr ein Klassiker. Also, der Roman ist ein Klassiker, der zählt auch.
Shakespeare.
Die Autorin. Die Autorin hat auch einen Pulitzerpreis gewonnen.
Oh, mehr.
Oh Gott. Es geht um Rassismus in den USA.
Oh, warte. Kannst du für den Hauptdarsteller sagen?
Gregory Peck.
Ist es How to Kill a Mockingbird?
Genau, ja. Ach. Wer die Nachtigall stört. Das war lange mein Lieblingsroman von Harper Lee. Genau, ist ja in den 60ern erschienen. Und da geht es halt auch um die Südstaaten in den USA, also um Rassismus. Atticus Finch ist ja der Anwalt, der die Hauptrolle spielt. Und genau, die Verfilmung auch von 62. Genau, da spielt ja Gregory Peck Atticus. Und das war für mich ja, einfach lange auch so eine perfekte Verfilmung. Man kann den Inhalt des Buches aus heutiger Perspektive auch kritisieren, hat aber so für die damalige Zeit auf jeden Fall so ein sehr krass gesellschaftskritisches Kommentar gebracht. Es wird ja alles so aus der Perspektive von einem Kind erzählt. Mhm. Und genau, dann geht es dann eben um so einen Angeklagten Schwarzen. Und das ist so irgendwie so ein bisschen so ein Plädoyer auf so Empathie und Antirassismus gewesen damals. Und ich finde, die Verfilmung ist einfach auch heute noch sehr beeindruckend. Und ich finde auch, dass Gregory Peck so krass diese Szenen im Gerichtssaal spielt. Mhm. Und ja, deswegen eine sehr, sehr gute Verfilmung.
Ich finde, das ist auch so einer von diesen alten Filmen, wo man immer sagt, weil ich habe den im Studium geguckt, ich finde, das ist auch so einer, der wirklich so super zeitlos ist und auch noch mit heutigen Sehgewohnheiten super schauenswert ist.
Also extrem, ja. Sehr große Empfehlung, falls ihr den noch nicht gesehen habt.
Ja. Sehr große Empfehlung ist ebenfalls, dass ihr euch Little Women von Greta Gerwig anschaut.
Ja.
Das ist für mich, ich muss ehrlich sagen, ich habe die andere Version mit Winona Ryder nie gesehen. Die soll ja auch sehr gut sein. Aber für mich ist es wirklich Little Women, die Version von Greta Gerwig, die 2019 erschienen ist. Ich finde, das ist wirklich für mich so eine perfekte Buchadaption. Es macht wirklich auch ein paar Sachen anders, behält eigentlich so inhaltlich alles bei, nur setzt es von der Struktur ein bisschen um. Der Film ist nicht ganz chronologisch, wie es in der Buchvorlage ist. Und ich finde, das ist so richtig toll, dass er halt eben mit diesen Zeitsprüngen auch arbeitet. Und das ist vor allem auch so ein bisschen deutlich mehr um Joes Geschichte und auch um ihre Emanzipation in der Verlagswelt auch geht und auch so dieses Meta-Ding, dass sie Little Women dann veröffentlicht. Es geht nicht mehr im Buch, geht es so hauptsächlich um ihre Romanze zu diesem Professor Friedrich, Hier geht es halt wirklich darum, dass sie halt ihr Buch schreiben möchte. Und das finde ich sehr, sehr toll. Also generell geht es, grob gesagt, um die Geschichte von den Marge-Schwestern, wie sie ihre Leben für sich leben. Und das ist einfach wirklich so eine sehr herzliche, tolle Geschichte. Und vor allem auch ein sehr guter Herbst, schrägstrich Winterfilm.
Stimmt, ja.
Ach, das schließt sich.
Ja. Die große Frage ist auch, kann Saoirse Ronan auch in schlechten Filmen mitspielen?
Das ist die.
Kann sie. Also, wo sie zumindest die Hauptrolle spielt?
Nee.
Das geht nicht, ne?
Nee. Das geht, glaube ich, nicht. Nee. Sie ist so perfekt in der Rolle. Ja,
100%. Da muss ich halt auch wirklich sagen, so Greta Gerwig hat da wirklich auch alles perfekt gemacht mit der Besetzung. Also, wirklich alle sind fantastisch. Auch Florence Pugh hat ja auch sogar eine Oscar-Nominierung dafür bekommen. Ich finde, das es ist wirklich so ein richtig toller Film. Das Einzige, was mich immer so ein bisschen stört, ist die viel. Wie hieß nochmal? Amy, meine ich. Nee, Amy war Florence. Wie hieß
von Emma Watson?
Genau, von Emma Watson. Das ist bis heute. Ich vergesse jedes Mal den Namen der Marge-Schwestern. Sorry.
An der Stelle können wir kurz überbrücken. Xenia hat auch ein super Video gemacht über Tribute von Panem.
Ach so, worüber
wir vorhin gesprochen haben. Das solltet ihr auch reinschauen. Das verlinken wir auch hier noch
an. Meinst du, das ist unser gemeinsames Video?
Genau.
Ja, ja, das war sehr fun. Stimmt. Da haben wir nochmal die ganze Welt erklärt. Falls ihr euch da nochmal reinfuchsen wollt. Ich habe auch Little Women nie gelesen. Würdest du diesen Roman empfehlen? Hast du den gesehen?
Ich finde, es ist so ein schöner Klassiker. Ich finde der hier von Louise May Alcott, ich finde, das ist auch heute noch irgendwie so ein sehr schöner herzlicher Roman. Und ich habe den als Kind vorgelesen bekommen. Mhm. Ich mag den sehr. Das ist so sehr, sehr, sehr toll.
Ich liebe den auch.
Little Women ist tatsächlich nicht mein Lieblingsfilm von Greta Gerwig, aber ich sehe auf jeden Fall die positiven Punkte. Und die Atmosphäre liebe ich auch, ja. Aber ich finde Lady Bird immer noch stärker.
Ja, ich verstehe es.
Ist der nicht auch in deiner Favorite Four?
Ja. Oder? Nee, nicht mehr. Ich habe den rausgekriegt für After Sun.
Oh, ja, aber ich verstehe es.
Sorry. Oh, ich wünschte, es gäbe 5 Plätze.
Ja, denke ich mir. Dann wünscht man sich, es gäbe 6. Und dann wünscht man sich,
107.
Ja, dann hat das alles keine Aussage mehr. Da sind wir wie Taylor Swift, die so 25 Songs auf ein Album ballert.
Genau, aber ich habe auch so jetzt
Salty.
Ja, muss man wirklich sagen. So manchmal ist weniger mehr. Aber ich finde kurze Exkurs hier wieder zu Letterboxd. Ich bin auch am Überlegen. Ich will unbedingt I Saw the TV Glow eigentlich in meine Top 4 packen, aber dafür muss ich einen rausschmeißen. Und es geht nicht. Ich sitze da die ganze Zeit so Hilfe.
Welche hast du?
Genau, ja. Oh Gott, ich habe aktuell drin Zurück in die Zukunft 3, Barbie, The Worst Person in the World und Blue Jay. Ich kann da keinen rausschmeißen, das geht nicht. So,
was ist mit Worst Person in the World?
Ja, da habe ich auch unbedingt. Das ist, glaube ich, der, den ich am ehesten noch
aktuell rausschmeißen. Ich finde, das ist so der Wackelkandidat.
Kannst du nicht einfach so in den geraden Wochen machst du Worst Person in the World und in den ungeraden Wochen machst du dann I Saw the TV Glow?
Ich glaube, das würde zu viel mit mir machen. Ja, ich weiß nicht. Und dann kommt auch noch dazu, so, dann ist mir letztens auch gefallen, so in meiner Top 4 ist kein Film von Richard Linklater drin und das macht mich auch fertig.
Du Schwein.
Ja, es ist so schlimm.
Aber hast du nicht auch schon mal das hier von so der, ob es Herbst oder Winter ist, da hast du doch auch schon mal so eine Art Horror-Week gemacht.
Genau.
Hattest du dann nochmal Horror-Favorite vor?
Ja, das mache ich auch wieder. Im September, Oktober mache ich mir dann meine Horror Top 4 rein. So.
Am Ende.
Es ist allen egal.
Genau, nur so dir nicht.
Also, es ist allen egal. Tut mir leid.
Das ist ein bisschen wie früher, wenn man eine Schüler-VZ-Seite hatte und das immer so schön gepflegt haben wollte, dass man gut rüberkommt.
Stimmt. Oder als ich so Someone Like You gepostet habe, den Songtext auf meinem alten Facebook-Account. Hat auch niemand geliked.
Boah, erinnert ihr euch, also ich weiß nicht, ob das bei dir der Fall war, Jonas, aber als man so sein WhatsApp-Profilbild dann immer noch
geändert hat oder seinen Status.
Genau.
Das war bei mir nur bei Schüler-VZ.
Krass.
Okay.
Ein bisschen bei Facebook. Aber hauptsächlich bei Schüler-VZ.
Man hat dann immer so pseudo-diepe Sachen gepostet und dann war man immer so, ich weiß, wer das sehen soll.
Genau, und dann hat man auch immer noch so mit seinen Friends so ein Fotoshoot gemacht.
Ja,
immer oder so Insider gepostet und noch so ein Zwinker-Smiley.
Ja,
so.
Ach, ganz Gott. Schlimm,
ja.
So.
Ja, ich habe
wieder zu Büchern kommen.
Ja, genau, ich hab noch eins mitgebracht und das ist auch so ein bisschen Spoiler für einen späteren Teil des Podcasts und ich will da jetzt auch gar nicht so viel zu sprechen, weil wir danach drüber sprechen werden. Ich fand, dass 22 Bahnen eine extrem gute Umsetzung war von dem Roman. Die Hauptdarstellerin, das ist auch so, damit steht und fällt diese Verfilmung und Luna Wedler ist einfach eine Göttin. So. Die hat es einfach geschafft, das Herz dieses Buches, ne, was diese Figur auch mit ist, auf die Leinwand zu bringen. Und generell finde ich auch den Vibe ganz toll und die Atmosphäre, so als ich als Sommerpropagandist. genau. Aber da sprechen wir nachher noch ein bisschen mehr dazu.
Okay.
Genau.
Ich habe auch noch einen Film mitgebracht. Das ist jetzt krass prätentiös, aber der Film ist wirklich gut. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Der Titel ist auch schrecklich. Fabian oder der Gang vor die Hunde.
Ah, mit dem Schilling.
Genau.
Das Drei-Stunden-Ding.
Ja, das Drei-Stunden-Ding. Aber ich würde schon argumentieren. Also der darauf basierende Roman oder der Film, auf dem, nee, der Roman, auf dem der Film basiert, Fabian, die Geschichte eines Moralisten von Erich Kästner.
Oh. Erich Kästner.
So, das Ding musste ich in der Schule durchnudeln. Also wir mussten, mein deutscher Lehrer war sehr motiviert und dann mussten wir jeder ein Buch auswählen, was wir zusätzlich zu unserem sozusagen Lesekorpus noch als Vortrag halten mussten. Und bei mir war das die Geschichte eines Moralisten. Und es spielt ja Anfang der 1930er Jahre in der Weimarer Republik. Und es geht auch viel darum, wie diese Weimarer Republik zerfällt. Und diese neue Verfilmung von 2021 von Dominik Graf macht jetzt was ganz Krasses. Und zwar geht es damit los, dass er so eine Art so Brücke schlägt in das Jetzt.
Das spielt in der Gegenwart, oder?
Nee, es spielt 1930, okay. Aber es geht auch darum, dass sozusagen Verbindungen zum Jetzt geschlagen werden.
Ich habe nämlich nur den Trailer gesehen und da sind sehr viele Szenen auch so in der Gegenwart, ne?
Genau, aber es werden dann eben, ne, kann man sich jetzt auch denken, einfach Parallelen gezogen.
Okay.
Wie ein politisches System in eine Demokratie zerfallen kann.
Ja.
Und er reist dann so es fängt auch so an mit so einer Sequenz, wo man in die heutige Hauptstadt, in die Vergangene reist. Und das finde ich so immer cool. Das habe ich auch bei The Zone of Interest schon sehr gemocht, wenn man dann so eine Geschichte einfach mit so in das Jetzt überträgt, teilweise so in der Montage. Und das ist einfach großartig. Also der Film ist richtig gut. Deswegen.
Würdest du empfehlen, erst das Buch zu lesen, dann den Film? Oder ist das egal?
Ich finde den Film wirklich eine sehr, sehr gute Adaption. Deswegen bitte bring mich nicht um, falls da irgendwelche Deutschlehrer jetzt uns zuhören. Aber ich würde sogar sagen, guck den Film. Also wenn man den Film gesehen hat, dann hat man die Essenz des Buches sehr, sehr gut verstanden. Und das Buch ist schon ein bisschen schwerfälliger.
Ja, und hat ein paar Stunden Zeit gespart. Ne?
Ja,
und, man muss ja auch sagen, der ist ja wirklich toll besetzt. Hier Tom Schilling spielt ja diesen Fabian und auch Albrecht Schuch. Ich liebe Albrecht Schuch.
Und der Film ist auch sehr schön gefilmt. Das ist wirklich so ein deutscher Film, wo ich sagen kann, das lohnt sich, obwohl er lang ist.
Okay.
Ja.
Ja, das steht auch irgendwie die ganze Zeit. Ich habe den auch bei mir zu Hause im Regal stehen. Ich weiß nicht, diese 3 Stunden ist dann doch irgendwie immer so ein Ding, wo man ist,
muss man Zeit für haben.
Genau, muss man wirklich Zeit für haben.
Das stimmt.
Ja. Ja.
Hast du auch noch einen mitgebracht?
Ich habe auch noch einen mitgebracht. Am liebsten würde ich über die Verfilmung von Morgen Findus wird's was geben reden, als Patterson und Findus-Fan. Aber ich rede über ein anderes Werk, was aktuell, glaube ich, mein Leben sehr dolle bestimmt. Ich rede nicht über Wicked, aber Wicked habe ich auch hier so mit aufgeschrieben. Ich rede von Der Zauberer von Oz. Ja. Die Verfilmung von 1939. Basiert auf dem Werk von Lehman Frank Baum. Und ich, kontroverses Statement, aber ich finde, Der Zauberer von Oz ist das OG Herr der Ringe.
Du meinst wegen der Fantasy.
Genau, also es ist ja auch älter. Ich weiß nicht, es hat halt so eine fantastische Welt, die irgendwie immer so ein bisschen vergessen wird. Weil ich glaube, immer viele Leute stempeln das immer so als eine Kindergeschichte ab. Und die Bücher von Lehman Frank Baum sind ja auch wirklich Kindergeschichten. Er hat insgesamt 14 geschrieben, 15 sind unter seinem Namen.
15?
Also 15 sind unter seinem Namen erschienen, er hat aber nur 14 geschrieben. Und das Ding ist, danach, also diese Welt von Oz ist wirklich gigantisch. Danach sind noch gefühlt Millionen Bücher erschienen, es ist übertrieben. Es gibt so aber bestimmt 100 Bücher über die Welt von Oz, von ganz, ganz vielen verschiedenen SchriftstellerInnen. Und die haben diese Welt so weitergespannt. Und es ist wirklich eine fantastische Welt. Und ich finde, das hat der Film von 1939 perfekt umgesetzt. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie diese Welt auf Leinwand gepackt ist. Und wo wir schon eben so über Filme geredet haben, die alt sind und heute noch funktionieren. Der Zauberer von Oz funktioniert heute auch immer noch 100%. Und das ist ein wahnsinnig unglaublich gut aussehender Film. Und das liegt halt vor allem auch an diesem Technicolor-Verfahren.
Und an dem Asbestschnee.
Genau. Das ist halt wirklich die Produktionsgeschichte von diesem Film. Darüber möchten wir nicht reden.
Ja, ich habe ja auch The Shining hier auf der Liste.
Genau, also ich glaube, das sind wirklich...
Leute wurden misshandelt. Aber der Film ist geil. Spaß.
Und ich finde so, das ist bei Der Zauberer von Oz, es ist wirklich eine wahnsinnig gute Adaption. Und ich finde, vor allem hat dieser Film geprägt, wie wir die Welt von Oz heute wahrnehmen. Also natürlich gibt es in den Büchern, gab es auch immer Illustrationen, aber so wie, wenn man sich heute denkt, ey, stell dir jetzt kurz Oz vor, man denkt irgendwie immer an diese Originalverfilmung, ja. Und es hat das auch so geprägt, wie es nur war. Zum Beispiel sind auch viele Entscheidungen im Film anders als in den Büchern. Zum Beispiel die roten Schuhe gibt es nur im Film. Die sind eigentlich nämlich silber und trotzdem hat es in so vielen weiteren Adaptionen es geschafft, dass diese Schuhe rot sind. Und ich finde, es ist einfach ein Meisterwerk und ich habe sehr viel Spaß mit diesem Film. Ist perfekt.
Ja. Gehe ich komplett mit.
Cool.
Wir können ja am Ende noch ein paar Bücher jetzt nennen, die wir gerne mal als Film oder Serie sehen wollen. Habt ihr da ein paar mitgebracht?
Ich hab ein paar mitgebracht.
Nein!
Ich habe welche natürlich mitgebracht.
Natürlich im House of the Dragon Ball.
Ja, das war der einzige, der hier so war. Ich musste das auch für euch hier so ein bisschen verstecken, weil genuine ist.
Das ist so toll.
Ich habe ein paar Bücher mitgebracht. Das Problem war, ich habe auch einige Bücher auf der Liste gehabt, die habe ich irgendwie verliehen. Deshalb.
Okay.
Aber sollen wir so nacheinander machen oder?
Mach doch einfach, pack deinen Beutel aus.
Okay, ich pack meinen Beutel aus. Moment, ich hole noch hier diesen Tisch hier ran. Ich habe zuerst von Robert Charles Wilson die Spin-Trilogie. Darüber habe ich schon vor 1, 2, 3 Jahren drüber gesprochen. Ist einfach ein ultra-episches Science-Fiction-Werk, in dem die Erde quasi wie sie ist, mit einer Art Hülle umhüllt wird. Und die Zeit außerhalb dieser Hülle vergeht viel schneller als die Zeit auf der Erde. Das heißt, es kann... die Menschheit steht vor dem Problem. Die Sonne dehnt sich ja irgendwann aus und wird die Erde quasi auffressen. Und das passiert quasi dann theoretisch schon in dieser Lebenszeit von den Figuren da drin. Das Ding ist, es hat nicht nur super spannende Konzepte da drin und Sci-Fi-Ideen, für was ich halt Sci-Fi auch liebe, sondern auch so eine geerdete, so ein Drama zwischen ein paar Figuren. Und das kriegt man bei Sci-Fi nicht oft, dass das so gut funktioniert. Aber ich kann auch nur den ersten Teil empfehlen.
Okay.
Die zwei anderen sind auch nett, aber der erste, der hatte die Durchschlagskraft.
Kann mir das so als Amazon-Serie vorstellen?
Ja,
auf jeden Fall. Guck mal, und Stephen King hat sogar was dazu geschrieben. Robert Charles Wilson ist wirklich ein atemberaubend guter Erzähler.
Also ich finde es aber auch krass, dass Stephen King auch noch Zeit hat, das alles zu lesen.
Stimmt, er liest ja auch noch.
Er schreibt so viel und er liest sehr viel,
Hamilton einfach.
Mach 100%. Ich finde. Why do you write like
you're running out of time? Oder soll ich gerade alle kurz droppen?
Ja, drop.
Also, ich habe hier noch. Genau, von Akitz, der Hund. Mhm. Das ist der Regisseur, der auch Der Nachtmahl gemacht hat. So ein Multitalent-Künstler.
Ja, was für ein spannendes Cover.
Wahnsinnig guter Autor. Das ist ein Mix aus Das Parfüm und The Bear.
Das ist eine komplett
abgefuckte Geschichte. Der Hund ist ein Ausnahmetalent, ein Waisenjunge, der kochen kann, dass es einem das Herz zerreißt. Als er im Luxusrestaurant El Sion in den Olymp der Sterneküche aufsteigt, entzündet er dort das hochexplosive Gebräu aus übermenschlichem Ehrgeiz, Größenwahn und wilden Träumen. Das ist ein Buch, das man in einem Haps durchliest. Kann ich sehr empfehlen.
Ich liebe auch die Range von dir.
Ja.
1000-seitige Sci-Fi-Filme und dann so eine kleine Novelle.
Tender is the Flesh von Agustina Basterica. Dieses Buch hat mich Anfang des Jahres wirklich zerstört, weil es so böse und niederträchtig und niederschmetternd und menschenfeindlich ist, weil es eine Welt ist, in der Menschen keine Tiere mehr essen können, weil die mit einem Virus quasi infiziert sind und anfangen, Menschenfleisch zu essen. Und das ist so, also für mich war das so ein Abgesang auf Massentierhaltung, weil quasi alles, was mit Tieren gemacht wird, einmal auf Menschen übertragen wird, was einem dann
das ist geil.
Dann macht es vielleicht mal Klick bei.
Das erinnert
mich an diese Serie mit Drew Barrymore, Santa Clarita Diet. Da habe ich auch mal so die erste Staffel von gesehen, fand ich ganz cool.
Das war aber, glaube ich, eher so lustig, ne? Das ist gar nicht lustig. Das ist einfach so pure.
Toll.
Pure Düster.
Geil.
Dann habe ich von Kurt Prödel Klapper. Auch ein richtig tolles Buch über einen 16-Jährigen, der 2011 eigentlich nur zockt, keine Freunde hat und dann ein Mädchen kennenlernt, mit dem er sich anfreundet. Und ist eine sehr melancholische Geschichte. Das ist auch so ein Buch, das habe ich auch in einem Hubs durchgelesen. Das ist gerade auch so in der Bücherwelt sehr beliebt. Dann habe ich hier noch Die andere Hälfte der Welt von Christina Sweeney Barrett. Das spielt im Jahr 2025 und da sterben alle Männer auf der Welt. Und es hat dann nicht so pulpy, keine Ahnung, wie zum Beispiel bei Why the Last Man, da gibt's, ist das so eine ähnliche Geschichte, wo dann nur ein Mann und sein Kapuzineräffchen überleben, sondern geht da so mit einer sehr realistischen Herangehensweise dran. Und ist auch, das ist Buch ist dick, das habe ich aber auch in einem Rutsch durchgelesen, weil das einen von vorne bis hinten fesselt.
Zeig nochmal.
Die andere Hälfte der Welt.
Boah, darf ich mir das mal ausleihen?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Das klingt auch sehr, sehr toll.
Das ist auch prädestiniert dafür, irgendwann mal umgesetzt zu werden.
Ja.
So wie bei The Power. Das war ja auch diese Amazon Prime-Serie, die nicht so gut umgesetzt war. Ja, aber es ist ja auch so ein ähnliches feministische Erzählung über so die Emanzipation oder die Macht von Frauen.
Genau, aber ja, die Serie ist leider.
Ja, Serie ist nicht so gut.
Es kam auch noch keine zweite Staffel raus. Ich weiß ja nur, ob da was kommen wird.
Ich glaube nicht.
Dann habe ich noch ein Buch, da habe ich vor kurzem geredet. Es heißt eigentlich Clash of Eagles, aber das habe ich, glaube ich, Alper ausgeliehen. Das ist das zweite Teil, Eagle in Exile. Das ist das Spiel im Mittelalter und Rom ist nie untergegangen und die römische Legion geht nach Amerika.
Das ist so ein schlimmes Cover.
Das ist wirklich.
Das ist pure Pulp Fiction. Ich liebe es. Das ist auch so ein Buch, das ist einfach.
Aber ich finde, es sind so geile Ideen, so dieses, stell dir vor, das wäre niemals zu Ende gegangen.
Ja, genau. Ich liebe solche Bücher.
Ich fand nicht drauf klar, dass du das liest und das. Also ich finde das so krass gerade so. Widersprüchlich. Ich wusste nicht, dass so ein Mensch existieren kann.
Ich auch nicht. Ja. Aber das ist halt wirklich so dieses so, wenn jemand dich so fragt, ja, was liest oder hörst du gerne? Und man sagt so alles. Und du bist
oh. Ja, ich habe ein Buch, das habe ich leider aus, das habe ich verschenkt schon. Das will ich aber auch nennen, weil das so sehr klein ist und weil das noch viele Leute nicht kennen. Das ist No Regrets von Dietlind Falk. Ein wahnsinnig witziges, erfrischendes Buch über so mehrere Figuren innerhalb von einem Tattoo-Studio, die auch unterschiedliche nicht sein könnten. Tolle Geschichte.
Du hast so krasse Empfehlungen hier gerade rausgehauen. Ich kann da gar nicht ranreichen.
Und meine größte Empfehlung, mein Lieblingsbuch, die 13,5 Leben des Captain Blaubär.
Oh, wie toll.
Oh, ich liebe das.
Walter
Mörs. Oh, das ist so toll.
Ich finde dieses Buch, also das strahlt vor fantasievollen Ideen, tollen Figuren, tollen Illustrationen.
Das war noch so blau.
Das ist im Querschnitt. Ja, das ist diese Special Edition davon. Die musste ich mir unbedingt holen, weil die so schön ist.
Ich liebe Captain Blaubeer auch einfach. Und ich finde es auch so Kindheit. Eine tolle Geschichte. Und ich finde auch, irgendwie hat man Captain Blaubeer halt auch immer nur so als diese Kinder.
Ja, aus der Serie, ne?
Genauso wahrgenommen. Aber ich finde, da steckt ja so viel mehr hinter. Und ich.
Also, genau, Walter Mörs hat ja sehr viele Romane geschrieben in dieser Fantasy-Welt, die heißt ja Zamonien. Und ich finde, die ist prädestiniert dafür, auch auf die Leinwand zu kommen. Aber ich stelle mir da auch immer eher sowas Animiertes vor.
Ja.
Also, so wie in den Büchern, weil das ist so abgefahren.
Ja.
Das kannst du nicht vernünftig.
Allein diese ganzen Wesen.
Als Live-Action-Adaption rüberbringen.
Aber ich habe leider immer so das Gefühl, das ist was niemals gemacht wird. Irgendwie.
Weil es gab immer zu wieder große Vorhaben ist.
Nee, ist, glaube ich, das Problem ist, dass das halt ein deutscher Autor ist, das vor allem so im deutschsprachigen Raum groß ist. Wenn das jetzt in Amerika oder so groß wäre, ich glaube, dann hätten sich vielleicht schon mehr Leute drauf gestürzt, weil da einfach mehr Budget für sowas da ist. Und in dem muss halt viel Budget stecken oder es muss halt, wie gesagt, eine Animationsserie sein, was ja natürlich auch nicht unbedingt günstig ist. Aber das ist pure Fantasie, diese Reihe. Und auch noch Rumo und die Wunder im Dunkeln fand ich auch noch toll. Die Stadt
Hast du das als Kind Bücher. Gelesen?
Nö, so mit 14, 15, 16 habe ich die meisten gelesen davon. Ja.
Das ist so, ich liebe es ganz. Ganz, ganz doll.
Das sind so gute Vorschläge. Ich hoffe, dass irgendein Drehbuchautor das jetzt hört.
Ich auch. Ich bin auch gerade bei mir, weil ich habe mir das in der Stadtbibliothek Jülich ausgeliehen früher. Und es ist gerade, ach, das kommen so viele Erinnerungen hoch. Ja, aber
sehr schön.
Ey, das ist so ein toller Pick. Also, wie gesagt, ich habe Angst jetzt zu sagen, was ich mir gerne wünschen würde.
Quatsch.
Bei mir ist es halt auch sehr basic. Die wurde leider schon zu oft.
Ja, leider.
Jetzt gibt es doch auch einen neuen Jesus-Film.
Genau, ja. Mel Gibson macht einen zweiten Teil von
Die Passion Christi, ne?
Ja, ja, geil.
Nee, aber ganz ehrlich, ich freue mich ein bisschen drauf, weil ich hab so ein bisschen Fable für den ersten Teil. Ich liebe das, wenn Filme gemacht werden und dann wird die Sprache der jeweiligen Zeit dafür benutzt. Deshalb aber mag ich auch Apokalypto.
Ja, Tecke. Hier Nicolas Cage in einem Jesus-Horrorfilm.
Oh, da habe ich ein bisschen Bock wieder drauf.
Habe ich leider in den Trailer nämlich als letztes gesehen.
Nein.
Ja. Also ich finde, es klingt auch ein bisschen trashy.
Ja, aber da habe ich wieder ein bisschen Bock drauf.
Okay, alles klar.
Was wünschst du dir noch, Xenia?
Ich habe mir hier aufgeschrieben, das sind aber auch alles Sachen, die ich auch schon gesagt habe, deswegen ist es auch, ich kann nur abkacken jetzt nach Jonas' Vorführung hier.
Tut mir leid.
Aber nein, das war voll cool. Weil das sind auch, du hast dir richtig Gedanken gemacht. Und ich habe, glaube ich, nur aufgeschrieben, was am Anfang direkt in meinem Kopf kam, und zwar auch die ganzen Bücher von Rebecca F. Kuang. Yellowface wird ja schon oder ist in Produktion als Serie. Ich fände aber auch Babel ganz toll, falls das verfilmt wird.
Ich glaube, da ist irgendwas, dass die Rechte auf jeden Fall gerade irgendwie im Äther rumtreiben.
Daumen sind gedrückt, weil ihre Welten sind unfassbar komplex. Und es wäre auch, also es ist ein schwieriges Vorhaben, das zu inszenieren. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, einfach weil die so reichhaltig sind und es auch so fantasievoll ist. Katabasis, ihr neues Buch, muss ich noch lesen.
Sie ist jetzt bald in Köln und stellt das vor.
Cool. Da geht es ja anscheinend viel um Mathe, bin ich eigentlich erst raus. Aber ich würde alles von ihr aufsaugen. Genau, sonst liebe ich auch noch diese neuen, habe ich auch schon oft drüber geredet im Podcast, neuen Bücher und neuen Takes und Retellings von Madeleine Miller von der griechischen Mythologie, also Song of Achilles und Circe. Das finde ich auch ganz toll, wenn man das, gerade Circe, weil es einfach auch eine weibliche Protagonistin ist und das ist auch ein dickes Buch, aber das kann ich mir gut vorstellen. Das würde sich auch extrem gut verkaufen. Genau, und dann den Legendborn Cycle von Tracy Dion finde ich auch richtig cool. Eine tolle Jugendbuchreihe, auch mit einer jungen schwarzen Frau als Hauptfigur.
Das war hier Rassismus und Fantasy.
Genau, ja, eine Artus-Sage. Da habe ich auch schon viel drüber geredet, aber das wären einfach meine Lieblingsbücher als Verfilmungen. Ich hätte da auch extreme Meinungen zu, wenn das dann rauskommt. Genauso wie bei Yellowface bin ich auch richtig gespannt. Ja. Wie die Serie wird, genau. Lenny.
Ja, also das Ding ist, ich lese aktuell wirklich wahnsinnig gerne richtig schäbige Horrorbücher, die so self-published sind.
Geil.
Weil ich wieder auch in meiner Creepypasta-Era bin und da auch nie rausgekommen bin. Deswegen lese ich wirklich auch echt schäbige Bücher, die ich mir eigentlich niemals verfilmt haben möchte. Aber was ich mir wahnsinnig dolle wünsche, dass es verfilmt wird, also beziehungsweise es wird auch verfilmt, von Gabriel Zevin, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Das ist ein unfassbar tolles Buch. Es ist wirklich so, es ist wie eine Umarmung. Es ist richtig toll, aber auch so herzzerreißend, weil es geht um so eine tolle Freundschaft. Es geht um um eine Videospiel-Creatorin und einen Videospiel-Creator in den 80er, 90ern und wie sie so ihr eigenes Spiel so halt herrscht. Also die sind beide auch am College, studieren das auch so Game Design. Und es geht darum, wie sie an einem Projekt arbeiten und sich gegenseitig so unterstützen und alles Mögliche. Und wie sie, ihre Freundschaft ist so sehr besonders.
Ja.
Es ist toll, ich liebe es.
Ja, ich hab's dieses Jahr auch gelesen.
Oh.
Ich fand diese Charakterentwicklung von beiden so toll. Es gibt einen Punkt im Buch, den fand ich nicht so cool, weil da sehr viel umgeworfen wird. Und ich fand, das hat sich ein bisschen aufgezwängt angefühlt.
Ich bin auch schon gespannt,
wie die das machen werden in der Verfilmung. Aber es ist trotzdem ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Buch.
Ich liebe das. Und das wird 2027 verfilmt. Deswegen habe ich ein bisschen Bock drauf. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr offen.
Aber das sind doch extrem viele Tipps.
Viele Tipps.
Für den Filmmarkt, würde ich sagen. Die liegen hier vor uns. Ich fand, das war übelst der schöne Plausch mit euch beiden. Wollen wir jetzt noch mal kurz über die Filmstarts reden und dann.
Sehr, sehr gerne.
Starts der Woche.
Genau, ich meine, wir können ja direkt weitermachen mit Buchumsetzung. 22 Bahn kommt in die Kinos. Da geht es ja um Tilda, die in einer Kleinstadt wohnt, mit einer alkoholkranken Mutter. Und sie hat auch noch eine Schwester. Und das Ding ist, sie muss sich halt um diese Schwester quasi alleine kümmern, weil die Mutter nichts mehr auf die Reihe bekommt. Gleichzeitig muss sie aber noch ihr Studium rocken und auch noch nebenher arbeiten, dass noch Geld ins Haus kommt. Und genau, dieses Buch und dieser Film erzählen quasi ihre Geschichte, wie sie das schafft oder wie sie vielleicht auch nicht schafft. Und das Problem ist so ein bisschen, wir haben diesen Film vor 2 Monaten gesehen. Also ich hatte das schon so lange nicht mehr, dass die Pressevorführung zu dem Film so weit im Voraus war wie bei dem Film. Aber ja, wie fandet ihr denn den Film? Ihr habt nämlich beide das Buch nicht gelesen,
oder? Nee. Ich fand den Film ganz gut. Ich mochte Luna Wähler in der Hauptrolle sehr gerne und ich fand, dass da auch eine gewisse Stimmung schön eingefangen war. Also auch von diesem Sommer, diesem regnerischen Sommer. Das ist ja auch das Ding zwischen ihr und ihrer Schwester, dass sie häufiger mal so im Regen schwimmen gehen. Und das, der Film hatte so viele Eigenheiten und so spezifische Szenen, die auch berührt haben. Und ich finde, das schaffen auch nicht viele Filme. Ich hatte ein paar Probleme mit der Darstellung, glaube ich, von so der Mutter. Also es geht ja auch um Alkoholismus und auch um Armut. Und ich finde, da wurde viel in so Klischees auch reingegriffen, wo ich dann auch unsicher war, inwieweit das dann auch im Roman stattfindet, weil ich ihn jetzt nicht gesehen habe, kann ich das auch nicht bewerten. Aber das waren so meine Kritikpunkte. Ich mochte aber auch die Storyline und das Ende, dass das so offen war und dass sich das auch getraut hat, offen zu bleiben. Das mag ich immer, wenn Filme einen eher so einen Anreiz geben, über etwas nachzudenken, anstatt alles ausbuchstabieren. Genau, wie ging es dir?
Ich würde mich da anschließen. Also ich glaube, ich bin nicht ganz so begeistert, auch wegen dieser Darstellung von Alkoholismus, weil wir gehen in den Film rein und der zeigt uns direkt so eine Tasche mit leeren Flaschen von Alkohol. Und ich finde, das ist so wirklich sehr, sehr klischeehaft. So, ich habe ein Gefühl, das machen deutsche Filme so gerne, wirklich so Alkoholkrankheiten so darzustellen. Und ich finde, da in diese Muster fällt dieser Film dann auch rein. Aber ich finde wirklich diese 2000er-Vibes, die dieser Film ausstrahlt, sind richtig toll. Und Tokyo Hotel-Fans dürfen sich auch freuen. Und wirklich, Luna Wähler ist fantastisch. Und ich finde, für ihre Darbietung lohnt es sich, in diesen Film reinzugehen. Mhm. Was mich aufgeregt hat, ich glaube, das hat niemand anderen aufgeregt, aber es hat mich wahnsinnig aufgeregt. Der Film spielt auch sehr viel in den Sommerferien, aber dieser Film wurde eindeutig im Herbst gedreht. Und also es wird die ganze Zeit gesagt, oh, es ist ein Sommer. Und du siehst halt wirklich so Bäume, wo und die Blätter
runterfallen. Wobei es zu diesem Sommer dieses Jahr passt ja so ein bisschen, weil da hat es nur geregnet.
Aber das die stimmt. Bäume, aber das, die Laubfärbung, die kommt ja erst immer im September.
Genau, so. Und das hat mich aufgeregt. Vor allem, weil es zu Beginn der Sommerferien schon so war. Und da war definitiv noch kein Blatt trocken.
Ja.
So.
Genau, ich bin ein Riesenfan von dem Buch. Ich habe das letztes Jahr gelesen, im Sommer. Ich habe das in einem Rutsch gelesen und es hat mein Herz erfüllt. Und ich war dann sehr gespannt, wie der Film wird. Ich habe mich gefreut, dass Luna Wähler gecastet wurde, weil ich die auch schon zum Beispiel, ich mochte sie in Marianngraben, wo ich auch das Buch gelesen hatte. Und ich fand, sie war somit das Beste an dem Film. Und ich muss sagen, als großer 22-Bahn-Fan, dieser Film hat sich angefühlt wie eine schöne, warme Umarmung. Also gut.
Um
Ratatouille. Ja, genau.
Ja. Genau.
Also nicht wörtlich, ne?
Ich habe während des Films, und ich habe da mit unserer Praktikantin, die auch mit dabei war, die auch großer Fan ist von dem Buch, wir haben darüber gesprochen. Und wir hatten beide so die ganze Zeit dieses, kennt ihr dieses Gefühl in der Brust, wenn etwas genauso ist, wie es sein muss? Ich hatte das den ganzen Film über.
So Wonne.
Ja, genau, diese Wonne, diese Aufgeregtheit, so diese Anspannung auch so ein bisschen, dass gerade so, ja, das, es geschieht gerade, es ist gut. Das hatte ich quasi die ganze Zeit während des Films. Also an alle Buchfans, mir hat's gefallen. Ich weiß nicht, ob es an euch auch gefällt, aber ich finde, sie haben es geschafft, den Kern des Buches auf die Leinwand zu zaubern. Und daran hauptsächlich verantwortlich ist Luna Wähler und ihre Performance. Ich finde auch sie, man ist von deutschen Filmen oft dieses sehr, sehr deutlich ausgesprochene und übertriebene gewohnt.
Dieses Theatersprech auch.
Genau, und ich finde
einfach echt.
Luna Wähler hat einfach so diese Natürlichkeit, die ich oft vermisse in so deutschen Filmen.
Aber hoffst du denn, dass jetzt auch noch Windstärke 17?
Windstärke 17.
Windstärke 17.
Ganz ehrlich, ich glaube, das wird auf jeden Fall Film. Also ich glaube, 22 Bahn, ich kann mir vorstellen, dass das ein Erfolg wird.
Das wird ein Kassenschlager.
Genau, und ich glaube auch, dass der jetzt nicht so teuer war. Und Windstärke 17 ist für viele das bessere Buch. Für mich jetzt persönlich nicht. Aber ich glaube, das wird auch noch verfilmt werden, auf jeden Fall.
Okay, sehr gut.
Ja. Was keine Roman-Vorlage hat, ist
aber dafür eine echte Vorlage. Das passiert auf dem Leben.
Das ist wirklich passiert, Leute. Conjuring 4 oder auf Englisch Last Rites. Der letzte Teil der Conjuring-Reihe Kommt diese Woche raus. Regie führt Michael Shaves. Ich weiß gar nicht, wie der Nachname ausgesprochen wird. Mit dabei sind wieder Vera Farmiga und Patrick Wilson, unter anderem auch Mia Tomlinson. Und Ed und Lorraine Warren nehmen sich ihrem letzten Fall an. Ja. Wir haben den Film gesehen und wir werden dazu auch ein Video machen. Genau. Oder das ist jetzt schon, raus.
Das ist schon raus. Genau. Stimmt. Könnt ihr gerne, das verlinken wir hier. Heute verlinken wir alles hier.
Verlinken. Und deswegen werden wir auch gar nicht jetzt so viel über den Film quatschen, weil wir da nämlich unsere Review mit reinpacken von dem vierten Teil. Deswegen klickt auf jeden Fall drauf.
Damit ihr unsere Meinung dazu hören. Ja,
Spoiler?
Naja. Wednesday Staffel 2.2 startet nämlich auch. Diese Woche ist schon gestartet am Mittwoch. Jenna Ortega spielt ja wieder Wednesday. Ja, ich bin leider nach der ersten Staffel ja ausgestiegen und ich weiß auch noch nicht, ob ich jetzt die zweite Staffel schauen werde, weil der Hype ja nicht so richtig da ist von der Serie. Aber genau, für alle, die darauf warten, das könnt ihr euch schon auf Netflix angucken.
Und für Lady Gaga.
Und für, genau, Lady Gaga. Habe ich auch schon erste Bilder gesehen und sie sieht schon ziemlich cool aus. Ja,
immer.
Kannst du den letzten Start so besonders prägnant sagen?
Nein, das wird sonst rausgeschnitten. Ich habe nämlich noch eine kleine Doku-Empfehlung. Und zwar startet auch diese Woche Das deutsche Volk.
Krasser Titel.
Es ist ein krasser Titel. Ich finde dann, wenn man den Inhalt kennt, also ist sehr gute Wahl, weil genau, es ist eine Dokumentation über den rassistischen Anschlag in der hessischen Stadt Hanau. Im Jahr 2020 ist das ja passiert und es werden Hinterbliebene und Überlebende eben begleitet. Und es geht auch viel um so diesen Kampf nach Anerkennung, auch mit den deutschen Behörden und auch mit den politischen Implikationen. Mhm. Und es geht auch darum, wie dann die Angehörigen auch auf diese kalte Bürokratie des deutschen Systems stoßen. Und ich habe die Doku leider noch nicht sehen können, aber ich werde sie mir auf jeden Fall anschauen, weil ich finde das Thema auch nach wie vor sehr, sehr wichtig. Und auch rechten Terror zu zeigen und was das für so eine traurige Normalität mittlerweile einfach hat. Genau, deswegen, ja, geht in die Doku.
Erscheint die im Kino oder?
Die erscheint im Kino.
Sehr gut.
Ja.
Cool. Ich finde, das ist so das Gegenteil davon, was Uwe Boll machen wollte. Und das finde ich schon mal gut.
Nicht wollte, der hat es ja gemacht.
Oh, stimmt, oh mein Gott. Ich finde es immer so traurig, dass diese, ich verdränge das immer. Ich finde es immer noch so schockierend, dass es existiert.
Mhm.
Ja.
Dass Uwe Boll existiert.
Ja. Mhm.
Dieser Podcast existiert auch hier und überall, wo es Podcasts gibt. Deswegen gebt doch diesem Podcast einen Like und ja, folgt uns generell rein und sonst hören wir uns beim nächsten Mal. Hier bei CSB.
Ja, bis dann.
Ciao. Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion: Jonas Ressel, Marius Stolz, Xenia Popescu, Lennart Schmitz, Alperka Turfan. Aufnahme, Kamera und Schnitt: Rosa Husemann, Patrick Hochnadel. Grafik und Design: David van Steppold. Jingle: Rahim Erbil. Setbau und Design: Rüdiger Gai, Benedikt Lange. Stimme im Intro und Trenner: Engelbert von Nordhausen und Patrick Roach.
Die Funk Podcast Empfehlung.
Hier feiere ich mit meiner Familie gerade Norus. Ich glaube, Norus ist so der einzige Tag, an dem ich mich wie eine echte Iranerin fühle.
Komm, nimm nur eure Geschenke.
Machen wir danach Hafels?
Ja. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich unser Wohnzimmer in Germersheim verlasse und rausgehe, dann bin ich, wie soll ich das jetzt sagen? Naja, Alman Aida. So nennen mich die Leute.
Ach echt, wieso?
Ja, weil ich so korrekt bin und so.
Ja, aber ich hab das Gefühl, ich bin eben sehr deutsch. Also ist auch wenig überraschend. Ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Und ehrlich gesagt, dass ich meine iranische Identität quasi an der Haustür ablege, war immer total normal für mich. Meine Mutter hat mir das mein ganzes Leben so vorgelebt.
Wieso sprechen wir draußen eigentlich fast nur Deutsch?
Ich möchte nicht, dass wir so auffallen mit unserer Sprache.
Bis vor 3 Jahren die größte feministische Protestwelle in der Geschichte der Islamischen Republik Iran ausgebrochen ist. Danach war meine Mama wie ausgewechselt. Wie sich das alles auf uns ausgewirkt hat, und wie der Krieg in Iran im Juni auch nochmal alles umgeworfen hat, das hört ihr in Azizam, die Revolution meiner Mama. Ein Podcast vom SWR und von Funk, produziert von ACB Stories. Ab dem 2. September überall, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast von Funk.